dir, o Herr, und König und Majestät aller Zeiten. Lass uns Platz nehmen. Ich möchte Gott danken und preisen. Er ist ein guter Gott, ein wunderbarer Gott. Wir haben vor, glaube ich, 14 Tagen habe ich ja Aufruf gemacht für die Stromkosten neben, also die Stromabrechnung 2800 Euro. Und ich muss sagen, das ist eingegangen. Diese Woche oder letzte Woche, da schrieb mir jemand und sagte, was fehlt noch? Und wir haben nachgeguckt und nachgerechnet und es fehlte 1100 und noch ein bisschen was. Und es hat er einfach gleich ein paar Stunden überwiesen. So, der Fall ist erledigt. Ich danke Gott, wie treu Gott ist. Wir müssen nicht betteln und bitten. Er ist treu und wahrhaftig. Wir haben einen großen Gott. Wir dürfen unser Anliegen auf den Herrn werfen und er sorgt für uns, weil es seine Sache ist. Wäre es nicht seine Sache, könnten wir gleich zumachen. Können wir gleich nach Hause gehen und müssen gar nicht auf den Herrn warten. Aber weißt du, so ist der liebe Gott. Er lässt uns manchmal bis zur letzten Minute, lässt uns erschrecken. Wir erschrecken manchmal, aber wir wissen eines, fürchte dich nicht. Euch ist es Vaters Wohlgefallen, das Reich zu geben. Mein Thema heute ist, wozu soll Gott dir Kraft geben? Wozu soll er dir Geld geben? Wozu soll er dir Heilung schenken? Dieses Wozu, ich will auf dieses Wozu eingehen. Wozu bist du geboren? Wozu lebst du? Wozu gibst du dein Geld aus und so weiter? Und wozu bist du da? Wozu? Wozu soll Gott uns stärken? Wozu soll Gott zu uns reden? Wozu soll Gott uns berühren und dergleichen? Bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich euch noch einladen für die nächsten Versammlungen. Ich bin immer in der Zukunft, ich lebe immer in der Zukunft. Wenn es einmal später wird, die Zeit, die rennt davon. Ich habe jemand Verwandtes diese Tage gratuliert und dann schrieb ich, ja, aber man wird wieder älter. Ich kenne die Person aus unserer Familie als kleines Mädchen und ist jetzt schon 38. Und dann guck mal, wie schnell die Zeit vergeht und man wird selber älter. Und das merkt man gar nicht, dass man älter wird. Man guckt das im Spiegel, man denkt, man ist immer noch 20. Okay, es wird immer später. Ich werde nie vergessen, ich bin dann in einem Verrücktenheim, also in der Psychiatrie, aber nicht als Patient, sondern als Gast und besuche jemand. Und dann komme ich am Parkplatz auf, steige aus, da kommt einer, entschuldigen Sie, mein Herr, können Sie sagen, wie spät es ist? Und dann gucke ich auf die Uhr, sage ich, okay. Dann gehe ich dann in der Rezeption, melde mich an und da steht er wieder da. Und dann sage ich, entschuldigen Sie, mein Herr, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Dann sage ich, auch wieder, und habe noch nicht gemerkt, was soll ich dann sagen? Weil manchmal steht man auf der Leitung. Und dann komme ich wieder zurück von dem Besuch, was ich gemacht habe im Krankenhaus. Dann steht er wieder an meinem Auto und sagen Sie, Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Er hat wahrscheinlich diese Krankheit gehabt, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Und dann sage ich, und dann sagt er, wissen Sie was, es wird immer später. Es wird immer später. Aber das gab für mich Stoff zu einer Predigt. Es wird immer später. Es wird immer später. Merken wir nicht, dass es immer später wird, dass wir ganz nah plötzlich vor der Ewigkeit stehen? Wozu das alles? So, dann am Samstag habe ich dann das Thema, wie bekommt man gute Erfahrungen? Weißt du, schlechte haben wir von selbst, aber wie kriege ich gute Erfahrungen? Ich möchte diesem Thema nachgehen. Das sind alles Botschaften, die Gott mir irgendwo gegeben hat im Laufe der Zeit und ich sammle die Informationen, laufen zusammen oder bete und dann bete ich oder dann ist es dann soweit und irgendwie kriege ich dann grünes Licht, jetzt kannst du darüber sprechen. Man kann nicht immer über alles sprechen, was man sprechen möchte. Man braucht immer grünes Licht. Also wozu? Wozu soll Gott dir Kraft geben? Ich glaube, als ich so mich vorbereitete heute Nachmittag, habe ich gespürt, das wird eine provokative Predigt werden. Wird uns vielleicht ein bisschen schockieren. Ja, wozu? Brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes zum Schlafen? Wozu brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes? Also um selig zu werden, brauche ich nicht irgendwelche große geistliche Segnungen. Wozu hat Gott mir den Heiligen Geist gegeben? Wozu hat er den Heiligen Geist verheißen? Wozu das alles? Ich habe einige harte Gedanken hier gehabt, was ich mit mir selber sogar ins Gericht ging. Warum soll man für jemanden beten, der gar nicht gesund werden will oder gar nicht glaubt, dass er geheilt wird? Warum soll ich das tun, verstehst du? Und warum soll Gott jemand etwas geben, was er gar nicht haben will? Warum soll man jemand nachtragen und nachlaufen und nachbetteln, was er gar nicht braucht und gar nicht daran interessiert ist? Wie sagt Jesus, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, die Kranken haben ihn nötig. Warum soll man jemand nachlaufen? Und man tut manchmal als Mensch, ruft man an, kommen Sie in den Gottesdienst und so weiter und bettelt man und dergleichen. Soll man das machen? Ja, aber ich weiß, dass man nicht machen sollte. Aber ladet und nötigt sie hereinzukommen, das ist auch wieder die andere Seite. Aber wozu? Weißt du, manche haben Ich kenne manche, deshalb rufe ich manche nicht an und schreibe auch sie nicht an. Und dann regen sie sich auf. Ja, vermisst du mich nicht? Weißt du, die möchten ihr Ego steigern. Die möchten immer gebeten werden. Ja, können sie nicht kommen? Und mir hast du keine Einladung geschickt? Habe ich gesagt, das ist an der Wand angeschlagen. Jeder kann lesen. Da muss man nicht extra einladen. Ich frage mich mal, wozu? Um zu zeigen, dass, weißt du, dass du wichtig bist. Wir sind alle bei Gott wichtig und unwichtig. Beides zugleich. Weißt du, Gott macht so, dass, bist du da, ist es okay, bist du nicht da, ist es auch okay. Du hast ja was verloren, du hast was verpasst. Verstehst du, du hast den Segen verpasst, du warst nicht da. Wozu soll Gott dich heilen? Verstehst, wenn du doch nicht gesund werden willst oder nichts tust für deine Gesundheit oder dich gar nicht anstrengst, das ist dir nicht wichtig. Weißt, vielleicht Angehörigen ist sehr wichtig, dass der oder die gesund wird, aber der Person selber, ach, mir gefällt es so schön, wird fast umsorgt, wird gepflegt, wird getragen und dergleichen. Jeder Mensch bekommt von Gott ein oder zwei oder drei Chancen auf jeden Fall. Gott ist gnädig zu einem Menschen paarmal, mehrmals, aber irgendwo sagt er, du, wenn du nicht willst, ich trage dich nicht zum Jagen. So, doch welcher Baum keine Frucht bringt, sagt er, das wird abgehauen. Also, wir sind für einen bestimmten Zweck geboren, für einen bestimmten Zweck auserwählt, für einen bestimmten Zweck wiedergeboren, für einen bestimmten Zweck erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir sind für einen bestimmten Zweck in die Gemeinde gestellt. Du bist auch nicht zufällig hier. Das ist kein Zufall. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Gott redet zu einem Menschen zwei- oder dreimal ganz besonders. Und wenn er nicht hört, dann lässt er laufen, sagt, komm, du bist mir nicht wichtig. Mittlerweile gibt es 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Also Gott kann sich Leute raussuchen für seinen Zweck und sein Anliegen. Und manchmal lässt er da die ganzen Frommen, die nicht wollen, lässt er laufen und dann nimmt er so Hippies, Gammler, Lumpen und so weiter. Leute, die überhaupt gar nicht würdig sind. Und der predigt das Evangelium, Analphabeten manchmal, weil die Gebildeten nicht dazu in der Lage sind und nicht wollen. Und so weiter. Ist auch mit Israel so. Israel wollte nicht und Gott hat es dahin gegeben. Und dann sagt, komm, geht in die Zerstreuung, geht mal spazieren in diese Welt, lernt diese Welt mal kennen. Also, wenn ihr nicht wollt, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Also, dann könnt ihr euer Leben leben. Weißt du, Gott ist interessiert an uns. Und er hat Israel, wie oft hat er gelockt, mit Seilen der Liebe hat er sie gezogen. Aber die haben nicht gewollt, die Kerle. Verstehst du? Und die haben gedacht, ja, die wollen was Besonderes, eine besondere Behandlung haben. Viele täuschen sich an Gott und werden dann enttäuscht, weil irgendwann und irgendwo geht auch Gottes Geduld zu Ende. Gott ist geduldig, langmütig, aber irgendwo hat es einmal eine Grenze. Weißt du, man kann Gottes Geduld nicht ins Endlose strapazieren. Irgendwann ist es dann Schluss und sagt jetzt aus. Und wer dabei ist, der ist dabei und wer nicht, der ist nicht dabei. Denn meine Bibel sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht Hampelmann machen. Also wozu soll ich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Wozu soll ich geheiligt werden? Wozu soll ich gereinigt werden? Wozu soll Gott an mir arbeiten? Warum das alles? Was für einen Zweck hat das? Und was bringt das mir? Gott gibt allen gerne, die von ihm was haben möchten, die kriegen vom Herrn. Und die nichts haben wollen, die lässt er dann. Verstehst du? Aber er ladet sie ein. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Aber wenn du nicht kommst, die Einladung gilt für alle. Aber wenn du nicht kommst, dann ist es dein Problem nachher. So, Gott hat genug Geschöpfe, weißt du. Und wenn Israel sich verstockt, dann nimmt er die Heiden. Und dann sagt er, Paulus, und nun wenden wir uns zu den Heiden. Und die Heiden nahmen mit Freude das Wort Gottes an. Die Heiden nahmen es mit Freude an. Aber die Israeliten wollten sich. Da wurde dann die Gemeinde erwählt. Und jetzt jammern die Juden und sagen, die haben uns bestohlen. Die Kirche hat uns bestohlen. Nein, die Kirche hat nicht bestohlen. Die haben es von sich gestoßen. Sie wollten es nicht. Und sie haben es nicht verstanden, um was es geht. Gott bietet allen Menschen die Möglichkeit, bietet seine Hand an. So, wenn wir sein Angebot nicht annehmen, dann geht er weiter. Dann macht er weiter. Und es gibt genug, die auf Gott warten. Es gibt ganz viele Menschen, die Gott nötig haben. Wir kennen diese Geschichte in der Bibel, dass ein Mann, der hat eine Hochzeit vorbereitet und die Gäste die Einladungskarten zur Hochzeit verschickt und weiß, was passiert ist, da ist keiner gekommen. Stell dir mal sowas vor. Und du verschickst für deine Party, für deine Fete eine Einladung und da kommt keiner. Und dann, weißt du, was dieser Veranstalter dann sagte? Dann geht an den Hecken und geht an der Landstraße und bringt alle Lumpen rein. Und das Haus wurde voll, aber als er das Haus dann besah, da sah er noch Platz frei. Und dann sagte, geht an die Hecken und Zäune und nötigt hereinzukommen, wen ihr findet. Und dann natürlich sagen die Pharisäer und die Frommen, ja und uns? Für uns ist kein Platz mehr da. Und wenn die Plätze besetzt sind, wenn die Plätze vergeben sind, sind sie vergeben. Also, lass uns nachdenken. Wozu soll Gott uns Kraft geben, seinen Geist geben, seine Liebe geben, sein Feuer geben? Wozu? Jesus sagt, ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr sollt meine Zeugen sein. Also Gott gibt den Heiligen Geist für einen ganz bestimmten Zweck, damit wir seine Zeugen sind. Du kannst gerettet werden durch den Glauben, dass du in dir hast. Weißt du, jeder hat genug Heiligen Geist in sich bei der Wiedergeburt, wenn er wiedergeboren wird, der kann Jesus Herr nennen. Gerettet wirst du ohne Geistestaufe und ohne eine besondere Salbung und ohne besondere Berührung. Aber um dann nachher das Leben auszuleben, ein Zeuge Jesu Christi zu sein oder besser Märtyrer zu sein, Zeugen sind Märtyrer. Um ein Märtyrer für Jesus zu sein, da brauchst du die Salbung, da brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Da brauchst du Stärke vom Himmel. Wenn Gott einem etwas gibt, dann gibt er immer mit einem ganz bestimmten Zweck. Er gibt dir Erlösung, die Sündenvergebung, damit du nachher den anderen Menschen die Sünden vergibst. Er reinigt dich, damit du nachher andere reinigst. Er befreit dich, damit du andere nachher befreist. Und es ist ganz arg wichtig, dass wir dann anderen Menschen dienen durch das, was er uns geschenkt und gegeben hat. Wenn du kein Zeuge Jesus sein willst, also setz mal voraus, dir ist alles egal, also ich möchte nur in Gottesdienst gehen, ich möchte mich berieseln lassen, ich möchte mich anpredigen lassen, ich möchte einfach eine gute Atmosphäre haben, ich möchte nur einfach genießen. Wenn du das nicht haben möchtest, dann brauchst du nicht den Heiligen Geist, denn ich soll meine Zeugen sein. Denn du kriegst den Heiligen Geist, damit du von Jesus nachher erzählen kannst. Weißt du, das ist nicht einfach, von Jesus zu erzählen. Da ist es so, als wenn du einen Frosch im Hals hast. Weißt du, du kannst vom Wetter sprechen, du kannst von Gott sprechen, du kannst vom Himmel sprechen, aber wenn du Jesus aussprichst, da bist du irgendwie blockiert. Und damit diese Blockade überwunden wird, brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Du brauchst diese Kraft. Wenn du nicht mehr an das Reich Gottes, wenn du das Reich Gottes nicht bauen willst, wozu soll er dir dann die Kraft geben? Wenn du keine Frucht tragen willst, du sagst, ich bin ein schöner Baum. Verstehst du? Also ich sehe schön, saftig, grün aus. Also wozu muss ich dann Frucht tragen? Mir reicht es, dass ich hier in der eine Pflanzung des Herrn bin, wenn ich am Wasser gepflanzt bin. Das reicht mir vollkommen. Weißt du, dann fragt sich Gott natürlich selbst, und ich würde, wenn ich Gott wäre, würde ich mich auch fragen, ja, wozu soll ich diese Energieverschwendung machen und mich anstrengen und ihm Kraft geben und so weiter, dass er noch Frucht trägt? Gott gibt uns immer Kraft für einen ganz bestimmten Zweck. Du musst ehrlich sein, und wir sollten also alle ehrlich sein. Wenn du nicht ins Reich Gottes dich nicht einbringen willst, wenn du nichts für Gott tun willst, brauchst du auch nicht die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Brauchst es nicht. Denn ihr sollt Kraft empfangen und ihr sollt meine Zeugen sein. Wozu? Wenn ich das nicht will? Wenn ich lieber auf meinem Stuhl sitzen will und die Zeit einfach aussitzen, solange ich hier auf dieser Erde bin? Das kann ich auch absitzen. Mich umbringen will ich nicht und bin zu feige dazu, aber ich setze mal die Zeit ab. Nein, Gott hat uns berufen, Gott hat uns erwählt für eine ganz bestimmte Sache, damit wir die Zeit nicht absitzen, sondern etwas für Gott tun. Gott hat den Menschen geschaffen und weißt du, da gab er den Menschen einen bestimmten Auftrag. Macht euch die Erde untertan und herrsche darüber, füllt die Erde. Also wir haben drei große Befehle von Adam und Eva. Da brauchen wir keine besondere Berufung. Wir sollen den Glauben, was wir haben, vermehren. Wir sollen das, was wir haben, kontrollieren, beherrschen. Also das sind diese Urvorherbestimmungen, was wir von Gott bekommen haben. Also wenn ich das nicht will, naja, was soll ich? Wenn ich kein Interesse habe an geistlichen Dingen, wenn ich kein Interesse habe zu wachsen, mir reicht es, was ich weiß, vom Konfirmandenunterricht, vom Religionsunterricht, von dem Glaubenskurs, reicht es. Da brauche ich nicht dann mich anstrengen, dann ich bin genügsam. Weißt du, das sind viele auf der falschen Seite genügsam. Wenn ich nicht brauche und die Sachen nicht benütze, nicht einsetze, nicht anwende, dann wird Gott mir auch nicht mehr geben. Wir bekommen mehr, wenn wir weitergeben, wenn wir es einsetzen, wenn wir damit wuchern. Gott gibt einen Fund, ein Talent zum Wuchern. Du kennst ja die eine Geschichte von dem Mann, der da sein Talent versteckt hat. Ich wusste, verstehst du, der hat nicht gewuchert, der hat nicht gehandelt. Die anderen zwei, die haben gehandelt mit den Gaben, was sie hatten, und sie haben was dazu bekommen, gewonnen, und nachher haben sie noch mehr obendrauf bekommen, weil sie damit gehandelt haben. Aber der eine, der hat sogar das verloren, was er hatte. Wozu soll Gott einem Faulen etwas anvertrauen? Wozu soll Gott einem Fresser und einem Säufer etwas anvertrauen, der verpulvert alles, unnötig. Ist alles unnötig, was er tut. Warum soll Gott dir oder uns etwas servieren und dienen und so weiter? Und wenn wir das gar nicht annehmen, hab keinen Appetit. Mir schmeckt's nicht, danke. Verstehst du? Und der bemüht sich so hart. Der Herr setzt alles ein. Aber du hast keinen Appetit. Weißt du, nützen die leckersten Speisen nichts. Also Gott verschwendet sich nicht, obwohl er sich verschwendet. Auf der einen Seite, er ist großzügig, er gibt allen gerne und alle kommen zu ihm und wollen den Segen haben. Er ist sehr großzügig, aber irgendwo hört es auf. Dann ist die Grenze erreicht. Alles, was Gott pflanzt, pflanzt er mit einer Absicht. Also jede Pflanze, jedes Tierchen, jedes Wesen ist mit einem ganz bestimmten Absicht geschaffen. Gott will einmal etwas ernten. Er gibt uns Gaben, damit wir wieder was, also ein Feedback haben. Oder damit er wieder ein Feedback hat. Gott hat uns Jesus gesandt, damit er die Welt erlöse. Er hat uns bekehrt und so weiter. Und mit einer ganz bestimmten Absicht. Wir sind erlöst, um Könige und Priester zu sein. Ja, aber ich will kein König sein. Ich will kein Priester sein. Weißt du, du kannst wählen. Du hast nur zwei Möglichkeiten zu wählen. Also, du kannst nicht ein normaler Bürger sein. Wenn du errettet werden möchtest, musst du ein Himmelsbürger werden. Musst du ein Engel werden, ein Heiliger werden, ein König und ein Priester. Das ist Gottes Plan mit jedem Gläubigen. Aber ich will kein König werden. Ich will nicht regieren. Und wenn du nicht regieren willst, wirst du regiert. Wirst du dann von anderen regiert. Dann steuern andere dich und kontrollieren andere dich und reden dir ein, dann sind andere die Priester, die dann mit dir quatschen und dir die Ohren voll brummen. Entweder bist du ein Priester, das ist ein Auftrag von Gott und redest weiter, oder andere beläppern dich. Auf Deutsch gesagt. So, du hast die Wahl. Entweder Gottes Werk zu bauen, weiterzubauen, oder du baust ab. Wir haben die Wahl. Wozu soll Gott uns etwas geben? Er gibt mit einer ganz bestimmten Absicht. Er will aus dir was ganz Großes machen. Halleluja. Das ist eine große Berufung. Aber ich will kein König werden. Du weißt gar nicht, was ein König ist, weil wir keine Könige mehr haben. Wir haben nur noch Präsidenten, die werden gewählt und wieder abgesetzt und hin und her geschoben. Wir haben also Abgeordnete, aber keine Könige. Du musst einmal mal vorstellen, was ein König wirklich ist. Ein König regiert, ein König bestimmt über Leben und Tod. Und wir sind Könige, wir sollen jetzt schon lernen, in dieser Zeit mit unseren Worten Leben und Tod zu bestimmen. Wir sind Könige, wir müssen jetzt schon diese königliche Mentalität uns aneignen. Aber das will ich nicht. Dann wird er dich auch nicht schulen und dich nicht trainieren und dich nicht lehren. Weißt du, Gott lehrt uns mit einer ganz bestimmten Absicht. Deshalb durchlaufen wir in der Gemeinde verschiedene Klassen und verschiedene Phasen und verschiedene Stufen, damit wir lernen zu regieren mit Christus, die Erde untertan zu machen, über mein Ego zu herrschen zum Beispiel oder über meine Gedanken Kontrolle auszuüben. Ich lerne das. Gott gibt uns Betätigungsfelder, aber wenn wir diese nicht nützen, nein, Herr, nimm das weg. Ach, weiß ich, habe Angst vor Problemen, ich habe Angst vor Schwierigkeiten. Gott konfrontiert uns mit Schwierigkeiten, damit wir Herr werden der Lage. Man bekommt Kraft von Gott, um zu arbeiten. Aber wenn ich nicht arbeiten will, warum soll Gott uns dann Kraft geben? Wenn ich lieber schlafen möchte, zum Schlafen brauchst du keine Energie. Da musst du mehr dich beruhigen. Das ist alles, aber zu arbeiten, da brauchst du Energie. Gott unterstützt also nicht Faule und Untätige, denen gibt er keine Kraft. Aber den Müden, die erschöpft sind, die mit letzter Kraft sagen, oh Herr, noch einmal, dann die kriegen Kraft. Als der Simson seine Augen ausgestochen waren und in der Tretmühle der Philister war, dann sagt er, oh Gott, noch einmal, gib mir meine Kraft. Gib mir meine alte Kraft wieder. Und dann zieht er diese Säulen von dem Dagon-Tempel zusammen und bringt dann 3000 Menschen mit einem einzigen Schlag um. Dann heißt es, er tötete hier in diesem Fall mehr Philister als in seinem ganzen Leben. Du siehst also, wenn Gott dich berührt und wenn du sagst noch einmal, Gott, gib mir meine alte Kraft wieder, gib mir meine alte Jugend wieder. Da kannst du noch jung werden unter Umständen. Gib mir meine alte Kraft wieder. Du kriegst es, denn der Herr gibt Müden neue Kraft, die auf ihn hoffen, die kriegen neue Kraft. Bevor Gott einem etwas gibt, prüft er ihn. Macht er was für mich? Macht er was für mich? Bevor dir etwas gibt, weißt du, deshalb habe ich auch die Prediger von den Feuerproben. Sind wir aktiv für Gott? Also passiven Leuten wird Gott nie was geben. Nie was geben. Die Jünger mussten also Angst haben vor den Juden. Und das hatten sie, eine gewaltige Angst vor den Juden. Und die waren feige, aber die wollten den Herrn Jesus lieb haben. Die wollten dem Herrn Jesus nachfolgen. Denk an diesen lieben Bruder Petrus. Der wollte für den Herrn sterben und kämpfen, aber der konnte nicht. Mit seiner eigenen Kraft war er verloren, aber deshalb bekam er dann nachher die Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen manchmal erschüttert werden. Wir müssen manchmal schwach werden, damit wir Kraft bekommen, Kraft aus der Höhe. Und dann schreien wir um Hilfe und dann stärkt der Herr die Seinen, wenn er sieht, die wollen, aber die können es nicht. Und Gott achtet immer darauf, will er oder will er nicht? Ist er noch lernfähig oder nicht? Will er was Neues annehmen oder ist er nicht bereit, das Neue zu akzeptieren? Und zuerst mussten die Jünger ganz demütig werden und so weiter und sagen, oh Gott, ich will dich bekennen, ich will dein Zeuge sein, aber guck mal, was für ein Feigling ich bin. Ich mache lieber einen bloßen Bogen um die Juden. Ich will mit denen nicht in Berührung kommen. Weh, wenn einer mich fragt. Und die merkten, von uns aus können wir nicht reden. Es muss uns die Kraft gegeben werden, dass wir das richtige Wort im richtigen Augenblick so prompt den Leuten sagen, was los ist, die Sache mutig auftreten können. Und dazu brauchst du Zivilcourage. Um wirklich im Auftrag Gottes zu reden, brauchst du Zivilcourage. Und Gott gibt seine Gaben nur Menschen, die demütig sind, die sagen, also mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Wir können es nicht. Und deshalb, Herr, hilf. Die erste Seligpreisung heißt das, selig sind die geistig, nicht blemblem, sondern geistig, also im Geist, im Heiligen Geist, in ihrer Kraft schwach sind, die arm sind. Denen gehört das Himmelreich, die kriegen die Kraft Gottes. Wir denken immer mal, nur die Dummen. Nein, Gott hat mit den Dummen nichts zu tun. Ein Narr wird Gott nicht sehen. Aber die geistig arm sind, die hilflos sind, die abhängig sind. Herr, wir sind von dir abhängig. Ohne dich können wir gar nichts tun. Die kriegen eine Kraft. Aber die nichts tun, die kriegen nicht mal eine Erbse. Die gehen leer aus. Aber die hungrig sind und dursten nach der Gerechtigkeit, nach der Wahrheit, die werden überschüttet von der Gnade Gottes. So, man muss zuerst mal merken, ich kann mit meiner Kraft nicht viel. Ich brauche Gottes Hilfe und Gottes Stärke. Und sie mussten zuerst mal ganz klein werden. Also wir sind die größten Feiglinge, die größten Schlappschwänze. Wir sind die größten Versager. Wir können es nicht. Denn wir die Welt missionieren sollen, der Auftrag ist viel zu groß für uns. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das können wir nicht. Also von mir kannst du das, lieber Gott, nicht erwarten. Und deshalb haben sie gebetet, deshalb haben sie gerungen. Wozu soll Gott uns Kraft geben? Damit wir Missionare werden, damit wir Botschafter Christi werden, damit wir eine Sendung bekommen. Gott gibt seine Kraft nicht Leuten, die stolz sind. Das kann ich schon. Weißt du, wenn du satt bist, die Satten brauchen nichts. Aber die da hungern und dürsten, die kriegen die Gnade Gottes. Die Stolzen würden nur die Kraft Gottes missbrauchen. Sie würden also Gottes Kraft zu ihrem eigenen Vorteil nützen. Und ich kann mir vorstellen, ich kenne sowas. Ja, weißt du, Gott gibt uns den Heiligen Geist und dann macht man ein Geschäft draus. Ein Gewerbe, frommes Gewerbe. Oder dann schlägt man Kapital draus. So wie der Simeon, der Zauberer, gib mir die Gabe des Heiligen Geistes, damit wenn ich die Hände auflege, den Leuten die Hände auflege. Weißt du, der hätte den Leuten die Hände nicht kostenlos und umsonst aufgelegt. Der hätte zuerst mal gesagt, bring mir eine gute Spende. Verstehst du? Und dann werde ich für dich beten. Bei 1.000 Euro werde ich für dich beten. Der hat ein Geschäft gemacht, der Simeon. Und deshalb gibt Gott solchen Menschen, die nur an Markt denken, nur ans Geschäft denken, nur an Vorteile denken. Aber wenn ich gesegnet wäre, wenn ich die Gabe der Krankenheilung hätte. Stell dir mal vor, wenn du die Gabe der Krankenheilung hättest, die kriegst du gar nicht. Weißt du, da musst du ganz klein werden, ganz demütig werden, dass du gar nichts kannst und dass die Leute auf dich runtergucken und runterspucken. Und dann erst sagst, oh Gott, ich kann nichts, aber du, oh Gott, du bist der Allmächtige. Ich denke nur an Smith Wigglesworth, Wort, ein Vater des Glaubens, also ein starker Mann Gottes, der konnte nicht lesen und er konnte nicht schreiben. Seine Frau musste immer, wenn er irgendwas predigen wollte, vorlesen. Er war also ein Analphabet, aber Gott hat ihn so mächtig gebraucht, er konnte so kindlich glauben und er konnte so viele Leute beten. Er wusste von mir, ich kann nichts, ich kann gar nichts. Ich kann nicht einmal lesen. Verstehst du? Und als er das wusste, dass er gar nichts ist, dann konnte Gott ihm was geben. Und dann, wenn was passierte, dann sagt, dank nicht mir, dank Gott. Dank nicht mir, dank Gott. Gott lässt sich also nicht vermarkten einfach. Weißt du, dass man da die Kraft des Heiligen Geistes austeilt oder Seminare nachher hält. Wie mache ich Wunder oder wie prophezeie ich oder sonst was. Weißt du, die Leute wollen gerne alles so in den Griff bekommen. Gott kann man nicht in den Griff bekommen. Er muss uns in den Griff bekommen. Der muss uns in den Griff bekommen. Und wenn er uns in den Griff hat, dann läuft das Geschäft. Gottes Geschäft. Wozu soll Gott uns die Kraft geben? Eigentlich gibt Gott uns zuerst die Kraft, damit wir mal anständig werden, Kinder Gottes werden. Gott hat nichts zum Verschleudern und nichts zum Fenster rauszuwerfen. Gott will zuerst einmal, dass du ein Segen wirst. In der Schwachheit, was du bist, so in der so gering wie du bist, dass du zuerst mal ein Segen bist. Dass du sagst, guck mal, ich kann auch nichts. Ich bin auch ein Mensch. Ich bin auch ein Sterblicher. Aber der Gott, der mit mir ist, der kann dir helfen. Dass du von dir ganz weg weißt. Und das ist das Geheimnis. Wir empfangen die Kraft des Heiligen Geistes und wir werden seine Zeugen sein. Nicht, ich, Petrus, ich heile heute Kranke. Nein, Gold und Silber habe ich nicht. Du siehst also, hier zeigt er, wie minder bemittelt er ist. Gold und Silber habe ich nicht. Aber das, was ich habe, ich kenne nur Jesus. Mehr habe ich nicht. Ich kenne nur Jesus. Im Namen Jesus stehe auf. Und wer hat diesen Kranken geheilt? Der Name Jesus. Nicht der Petrus. Die Kraft, die in Jesus war. Und deshalb, dir wird der Vater im Himmel Jesus auch nicht anvertrauen, wenn du mit dem nicht richtig umgehen kannst. Stell mal vor, du würdest nur ein Verbrechen nach dem anderen machen. Und das machen viele Fromme, viele Superstars, christliche Superstars. Die machen so viel Humbug. Weißt du, das bringt sogar Gott in Verruf. Wenn du einmal das kannst, du weißt, wie das funktioniert, dann wird es weitergemacht und dann entsteht Esoterik. Weißt du, du weißt, wie man weissagt, du weißt, wie man Kranke heilt und du weißt, dass man positiv denken muss und sich positiv einreden muss und was und Glaube und so weiter, wie man Glauben macht. Aber das ist nicht Gott. Gott will sich selbst manifestieren. Wozu gibt er Kraft? Ich soll meine Zeugen sein und alles andere. Wir bezeugen und er überzeugt. Er macht weiter die Sache. Wer kein Segen sein will, der wird auch nicht gesegnet. Also zuerst einmal die Voraussetzung, ich will ein Segen sein. Ich will anderen Menschen dienen. Wer nichts weitergibt, dem kann Gott auch nichts geben. Ja, aber ich habe nichts. Deshalb gebrauche das Wenige, das du hast. Und das ist nämlich, auf das wartet Gott. Ja, solange du dein Euro nicht einsetzt, oder solange du dein Brötchen nicht einsetzt, solange du nicht deine Person, deine Persönlichkeit einsetzt, solange du nicht deinen Namen, deinen Ruf einsetzt, kann Gott nichts tun. Zuerst, erst wenn wir uns investieren, investiert sich Gott. Und wir haben alle eine Gabe, ein Talent bekommen. Manche haben 5 sogar bekommen. Und wir müssen uns diese Talente zuerst mal einsetzen und wuchern. Und nachdem der Mann gewuchert hat, hat er noch ein paar andere bekommen. Aber solange wir nicht wuchern. Und deshalb, wozu brauchst du die Kraft? Nur zu sagen, guck mal, wie reich ich bin. Ich habe 5 Talente. Sich anzugeben. Dazu gibt Gott uns nicht seine Gaben und seine Segnungen, um stolz zu stolzieren und sagen, Bruder, du bist nicht so weit, du hast nur 2, ich habe 5. Aber du siehst, deshalb gibt Gott verschiedenartig und er gibt was und er weiß ganz genau, wem er was geben kann und wem nicht. Wer Auto nicht fahren kann, dem würde ich nie ein Auto vermieten und anvertrauen. Da ist eine Frau im Schmuckladen reingefahren diese Tage. Weißt du, der hat den Rückwärtsgang nicht gefunden. Statt rückwärts aus der Parklücke rauszufahren, fährt sie im Goldgeschäft ein und zertrümmert alles. Und der Schmuckhändler hat gerade noch überlebt. Plötzlich steht das Auto mittendrin am Laden, an der Ladentheke. Weißt du, man muss mit den Sachen umgehen können. Weißt du, nicht ein großes Auto sich da mieten und sich angeben, wie stark und wie groß man ist und dann in der Kreuzung kommt man nicht mehr weiter. Gott gibt uns nicht große Sachen. Er fängt ganz klein. Zuerst mal mit so irgendeiner kleinen Isetta, Gogomobil oder Trabi oder wie die ganzen Autos auch früher mal geheißen haben oder heute. Da kriegst du zuerst mal Smart. Wenn du mit Smart umgehen kannst, dann kriegst du vielleicht ein anderes Auto. Aber die wollen gleich großen Schlitten bekommen. Deshalb, wozu soll Gott dir das große Auto geben, wenn du sowieso allein bist? Aber wenn du jetzt Geschwister mitholst und hierher bringst und so weiter, dann wird er dir ein Bus geben unter Umständen. Und Gott gibt es nach dem Maß unseres Vermögens. Also wer kein Segen sein will, wozu soll Gott uns diese Kraft geben oder die Möglichkeiten geben? Denn er hat mit jedem von uns einen Plan. Mit jedem von uns. Er will etwas durch dich und mich bewirken, etwas ausrichten und etwas erreichen. Gott will in den Schwachen, und jetzt pass auf, mächtig sein. In den Schwachen, nicht in den Starken. Der Starke wird nichts erleben. Der Starke, der sich was einbildet, der denkt, ich kann's. Die denken, ich kann's nicht. Ich schaff's nicht. Aber Bruder, mal tut es. Weißt du, ich denke, in der Gemeinde sind lauter Helden. Nein, in der Gemeinde Jesu Christi sind lauter Feiglinge. Aus denen setzt sich die Gemeinde zusammen. Aus Schwächlingen. Und Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wir haben ein ganzes falsches Bild. Wir haben westlich orientiertes Bild. Weißt du, du musst was können, du musst was erreicht haben, du musst was präsentieren, du musst was darstellen. Du bist bei Gott etwas und du hörst hier ein provokatives Evangelium. Wenn du bei Gott gar nichts bist oder in dieser Welt gar nichts bist, dann bist du bei Gott was. Weißt du, wir sind alle arm, arme Schlucker. Es gab früher ein Lied, das haben sie zu Süddeutschland gesungen. Wir sind arme Schlucker, Mucker und was weiß ich, alles miteinander. Aber wir haben nichts, aber wir haben einen Herrn. Wir haben einen Herrn. Und das ist unser Stolz und unser Ruhm. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Gott zeigt sich in den Schwachen mächtig. In den Armen, in den Einfältigen und nicht in den Klugen. Auf dass er zunichte mache das, was vor der Welt ist, die Torheit der Weisen. Gott hat etwas gegen die Stolzen, die sich was einbilden. Deshalb, wenn du die Kraft Gottes haben möchtest, du musst bescheiden werden. Klein, gering. Die schwachen Menschen, die hilflos sind. Weißt du, wer Gott am meisten erlebt und am stärksten Gott erfährt? Die Witwen und die Waisen. Die erleben Gott, weil die sind abhängig, die haben keine Lobby. Aber Gott ist ihr Herr. Der Heilige Geist ist ihr Lobby. Gottes Kraft wirkt erst durch menschliche Schwachheit. Also wozu brauchst du die Kraft? Damit deine Schwachheit aufgebaut wird. Damit du aus der Schwachheit rauskommst. Aber zuerst musst du dir der Schwachheit bewusst werden. Und viele sind sich dessen nicht bewusst. Ich kann doch was. Ich bete. Weißt du, Gottes Kraft setzt ein, wenn du nicht mehr beten kannst. Wenn du nicht mehr glauben kannst. Wenn du nichts mehr verstehst. Dann fängt Gott an zu arbeiten. Paradox für manche. Und sagt ja, also ich möchte ja alles verstehen. Nein, wenn du merkst, du in mir wohnt nichts Gutes. Ich, elender Mensch. Dann kannst du von Römer 7 auf Römer 8 umsteigen. Dann kannst du sagen, und nun bin ich in Christus, nichts mehr ist in mir Verdammliches. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Aber zuerst, ich, elender Mensch. Die meisten haben ihr Elend noch gar nicht gesehen. Wie elend sie sind, auch als Christen. Sie sind erlöst. Aber du bist wie ein nasser Pudel. Du bist noch nicht getrocknet. Du bist erst aus der Grube rausgeholt. Du bist erst gereinigt worden. Und jetzt musst du wieder zu Kräften kommen. Und Gott will dir seine Kraft geben, damit du wieder auf die Beine kommst. Und damit du wieder gehst, und zwar für ihn, nicht mehr für dich. Sonst, wenn du für dich gehst, würdest du wieder in diese Grube fallen. Gott hat auch einen Auftrag für uns. Fülle die Erde und macht sie untertan. Also, ihr sollt meine Zeugen sein und überall verbreiten, Gott ist gut, Gott ist wunderbar. Und natürlich auch dann die Dinge unter Kontrolle haben. Das, was dir anvertraut ist. Gott gibt also seine Kraft dir zur Vermehrung. Und zum Herrschen. Zum Vermehrung, dass du viele Kinder kriegst. Und du musst nicht also menschlich, irdisch Kinder zeugen, sondern geistlich. Durch dein Zeugnis. Indem du jemand anders erzählst von der Güte Gottes. Aber wenn du das alles nur für dich behältst, kriegst du es nicht. Du musst also deine Erfahrung, deine Liebe zu Gott anderen Menschen mitteilen. Also er gibt uns Kraft, damit wir seine Botschafter sind, damit wir die Botschaft Gottes in diese Welt hinaustragen. Welche Art auch immer, kannst Liebesbriefe schreiben, kannst Gedichte machen. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, was du für Gott alles tun kannst. Du kannst Bilder malen, kannst Anzeigen aufgeben. Du kannst so viel für Gott tun. Du musst nicht einfach nur sitzen, ja, ich kann für Gott nichts tun. Weißt du, der Pastor ruft mich nicht auf, ich habe keinen Dienst, kein Amt. Weißt du, die Ämter bekommst du von Gott selber. Der sagt jetzt, guck mal, da gehen die Menschen vor die Hunde. Geh und bring ihnen einen Knochen. Geh, hilf ihm, nimm ihn und führe ihn nach Hause. Weißt du, so viele Menschen sterben, dass sie haben niemanden, der sie begleitet. So viele Menschen sind unglücklich, so viele Menschen sind traurig. Und du bist jetzt glücklich geworden. Aber ich sag dir, du wirst noch glücklicher, wenn du andere glücklich machst. Dir wird mehr gedient, wenn du anderen anfängst zu dienen. Wozu soll Gott dir seine Kraft geben? Wenn du sowieso nichts tun willst. Das ist hart, was ich sage. Wozu? Wozu? Sag mir wozu. Wozu soll er dich berufen und dir eine Bestimmung geben, wenn du sowieso die Sache nicht erfüllst? Wenn du einfach das alles so vor dir hin verplemperst? Gott gibt seine Kraft, damit du unerschrocken, mutig von ihm redest. Und weißt du, es fängt ganz klein an. Ganz klein an. Zuerst mal irgendwo in Hinterdupfing, wo dich niemand kennt. Dort solltest du dein Zeuge Jesu Christus sein, wo die Leute sowieso ja nichts mit dir zu tun haben, dann erzählst du und sagst, guck mal, ich habe einen guten Vater, ich lade dich ein. Er gibt Kraft, damit wir der Welt dienen können. Was ist die Welt? Das ist deine Umgebung. Das ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist Reich Gottes. Aber der Welt sollen wir dienen. Und die Welt ist draußen, auf der Straße. Da spielt sich die Welt ab, das Leben, der Alltag. Dann sollen wir das Reich Gottes natürlich auch bauen. Wir sollen auch die Gemeinde bauen und bei Jesus mitarbeiten. Unser Auftrag ist, Menschen aus der Welt ins Reich Gottes zu bringen. Und das kannst du nicht an einem Tag machen. Das ist ein Prozess. Und das ist eine lange Arbeit. Und deshalb brauchst du Kraft, da brauchst du Eselsgeduld, um jemand aus der Welt da irgendwo da von dort von A nach B zu bringen. Da brauchst du sehr viel Kraft. Dann musst du vielleicht ja ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre vielleicht damit arbeiten. Es geht nicht, dass du in die Hände klatschen und schon passiert. Nur Zauberer machen das. Aber Gott ist kein Zauberer. Gott ist einer, der von der Pike auf die Sache aufbaut. Er gibt uns Kraft, damit wir seinen Namen weiter verherrlichen. Und wie verherrliche ich den Namen Gottes? Indem ich den Platz ausfülle, wo Gott mich hingestellt hat. Indem ich lebe wie ein Christ. Indem ich meinen Glauben bekenne. Und nicht nur mit Worten, sondern unser Glaube wird mit Taten bekannt. Viele sind Schwätzer und reden viel von Gott, aber die tun nichts für Gott. Und für Gott muss man was tun. Glaube und Werke gehören zusammen. Deshalb, wir brauchen die Kraft, dass wir endlich mal aufhören, Schwätzer zu sein und anfangen, Täter zu werden. Und Gott sucht Täter, die was handeln, was bewirken. Wir sollen weiter Licht und Salz sein. Einfach Licht, das ist okay, aber Salz ist bissig. Salz hält das Fleisch vor Fäulnis auf. Wir sollen also Dinge stoppen, wenn sie nicht göttlich ist und nicht geistlich sind und sagen, nee, danke. Möchte es nicht, das brauche ich nicht, also hier wird nicht gelästert bei mir oder da wird nicht geraucht bei uns. Wie auch immer. Wir müssen Salz sein. Wir müssen aufhalten das Fäulnis oder es gibt auch noch viel anderes, viel schlimmere Sachen, wo du sagst, also das will ich in meiner Umgebung nicht, das will ich mir gar nicht antun. So, Gott gibt uns Kraft, damit wir weiter positiv eingestellt sind. Damit wir bejahen sind, damit wir weiter das halten, was er uns gegeben hat. Und deshalb steht auch in der Bibel, halte, was du hast. Gott gibt uns Kraft zu halten, damit wir unser Zeugnis behalten. Ich bin ein Kind Gottes. Wie oft will der Teufel dir das Zeugnis rauben? Ja, du bist kein Kind Gottes. Du lebst gar nicht wie ein Kind Gottes. Benimmst dich ja so und so. Ja, das ist dein Fleisch, das sich so und so benimmt. Aber in dir ist Jesus. Und halte, was du hast, halte Jesus in dir. Halte an ihm fest. Ich bin Kind Gottes und ich bleibe Kind Gottes und ich werde in alle Ewigkeit ein Kind Gottes bleiben. Mir kann meine Gotteskindschaft niemand nehmen, auch nicht der Teufel. Auch nicht das Negative. Aber dazu brauchst du Kraft. Dazu brauchst du Öl in deine Lampe. Dazu brauchst du den Heiligen Geist. Also Gott gibt uns Kraft, damit wir das weitergeben können, was uns gegeben worden ist. Weißt du, von dir aus kannst du nicht nehmen. Was sagt Jesus? Der Heilige Geist wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Der Heilige Geist wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Also, du musst also von Gott nehmen und dann weitergeben. Du hast nichts. Also, wir sind auch solche Menschen, so wie jetzt mit dieser Stromgeschichte. Also, da ruft plötzlich jemand an oder schreibt mir jemand, was fehlt Ihnen noch? Wie viel fehlt Ihnen noch? Und dann habe ich danach gerechnet und genau die Summe, die ich ausgerechnet habe, die hat er ausgefüllt. Er hat es vom Herrn auf dem Herzen bekommen. Weißt du, wir müssen von Gott auf dem Herzen bekommen und wenn wir das können, sollten wir das auch tun. Manche können es nicht und sollen es auch nicht tun. Aber du sollst das tun, was du kannst. Und deshalb die Frage ist, wozu soll Gott dir die Kraft geben? Wozu hat diese Frau sich das Öl aufgesammelt und das Öl gespart und so weiter. Und dann, sie wusste, für einen ganz besonderen Zweck, dieses Öl, das ich habe in meiner Vitrine, das ist für einen ganz besonderen Zweck. Das war vielleicht ihr ganzes Vermögen, ihre Altersversorgung. Und dann ist Jesus mal beim Simon, dem Pharisäer, und dann salbt sie die Füße von Jesus. Also Gott gab ihr das Öl für einen ganz bestimmten Zweck. Und du siehst, Gott gibt dir Sachen für einen ganz bestimmten Zweck und du sagst, ich weiß gar nicht, was soll ich mit diesem Öl machen? Das Öl ist da. Und genauso wie bei mir hier vor Jahren, dann kommt jemand und sagt, Gott hat mir gesagt, du brauchst das Öl. Und für einen ganz bestimmten Zweck. Lange Zeit habe ich nicht gewusst, wozu. Bis Gott mir das gezeigt hat, bis jemand kam und sagt, hast du Öl da? Öl zum Salben, zum Segnen. Weißt du, Gott gibt uns Dinge im Voraus, manchmal, und er gibt uns, und wir wissen gar nicht, wozu das alles. Aber er gibt. Und wenn du demütig und bescheiden bist, und dann sagst, ja gut, wir heben das mal auf, wir wissen es jetzt gerade nicht, aber wir werden es eines Tages einsetzen. Und wir haben reichlich eingesetzt, bis heute setzen wir unser Öl immer ein und salben die Menschen und segnen die Menschen. Und in der Bibel heißt es, wenn ist jemand krank, der soll mit Öl gesalbt werden und die Hand aufgelegt werden. Wir tun das. Aber wenn wir das nicht tun würden, würde uns das Öl auch Gott nicht geben, würde das Öl ausgehen. Wenn wir für Jesus nicht brennen, würde das Feuer ausgehen. Wird die erste Liebe erkalten. Weißt du, die erste Liebe erkaltet so schnell. Du glaubst gar nicht, wie die erste Liebe schnell erkaltet. Und schon geht alles den Bach runter. Gott gibt uns, damit wir nicht müde werden, nicht ausbrennen und nicht zusammenbrechen. Weißt du, Gott gibt uns Kraft, damit wir die Last tragen können. Gott legt uns eine Last auf und Gott hilft uns, die Last zu tragen. Er ist der, der für Ausgleich sorgt in unserem Leben. Gott gibt dir Kraft, damit du aufwärst wie ein Adler. Weißt du, da kommen plötzlich Schwierigkeiten, Gegenwinde, Angriffe, Stürme, Widerstände. Und je größer die Widerstände sind, desto höher fliegst du hoch als Adler. Wozu? Wozu soll er das geben? Weißt du, du fragst dich, wozu diese Stürme? Gott will dich nach oben bringen, ins Gebet bringen. Er hat eine ganz bestimmte Absicht. Ich habe eines gelernt, während wir gehen oder laufen, kommt Kraft auf uns zu. Wenn ich ein Problem habe, ich habe gelernt, auf das Problem zuzugehen. Wie ich das Problem löse, weiß ich heute nicht. Aber ich gehe auf das Problem zu und ich werde das Problem irgendwie lösen. In der Bibel heißt es, während sie hingingen, wurden sie geheilt. Während sie hingingen. Wenn du ein Problem hast, geh auf dein Problem zu, lauf nicht von deinem Problem weg. Bete dich auch nicht weg von deinem Problem, geh auf dein Problem zu. Und während du hingehst auf dein Problem, löst sich Stück für Stück. Dein Problem kriegt Angst vor dir. Du musst es positiv sehen. Und wenn du vor deinem Problem davonrennst, wird das Problem dich jagen. Also tu etwas. Weißt du, während du etwas machst, wirst du immer besser können. Du wirst mehr und mehr Fähigkeit entdecken. Du wirst das Detail sehen. Also wozu soll Gott die Kraft geben, wenn du nichts tust? Wenn wir nichts tun, passiert auch nichts. Und deshalb, ja, ich sitze schon eine ganze Weile hier. Lass doch einen Schuss weg und dann wirst du sehen, da ist plötzlich Krieg ausgebrochen. Plötzlich regen sich die Leute in deiner Umgebung auf. Mach was. Tu was. Fall irgendwie auf. Wir bekommen Kraft zum Laufen, wenn wir anfangen zu laufen. Wir fahren auf, wenn wir unser Flügel ausbreiten. Plötzlich wirst du abgehoben als alter Adler. Wenn wir stark sind, wenn wir noch Kraft haben und so weiter, wenn wir selbst noch etwas können und denken, ja, das kann ich, werden wir keine Kraft bekommen. Aber wenn wir laufen und wir merken, die Anstrengung ist so viel, ich schaffe nichts, die letzten paar Meter schaffe ich nicht, Gott hilf mir. Und da wirst du merken, plötzlich kommt positive Kraft in dir. Da wird etwas freigesetzt. Nur wenn wir uns einer Sache hingeben, und solange wir uns einer Sache nicht hingeben, passiert auch nichts. Solange wir uns nicht herausfordern, wird nichts passieren. Solange wir nichts unternehmen, kommt nichts. Also wir müssen was unternehmen. Entweder was sagen, entweder wohin gehen, entweder anklopfen. Zuerst heißt es bittet. Ja gut, wird dir gegeben, aber meistens wird es nichts gegeben. Also bei deinen Bitten. Du kannst viel bitten. Dann musst du der nächste Schritt steht auch in der Bibel. Suchet und ihr werdet finden. Und wenn selbst beim Suchen und du nichts findest, dann klopft an. Klopft mal alles ab. Irgendwo wirst du schon eine offene Tür finden. Also es sind immer drei Phasen. Aber wenn wir nichts tun, wenn ich nicht bitte, wird mir nichts gegeben. Deshalb steht im Jakobusbrief einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also, ist das Problem schon gelöst. Du hast es nicht, weil du nicht bittest. Oder, du hast es nicht, weil du nicht suchst. Du hast es nicht, weil du nicht anklopfst. Hast du auch angeklopft, hast auch gesucht, hast auch gebeten. Also ich habe nur eines gemerkt, ich kann viel bitten, passiert so wenig beim Bitten. Weil es als erstes ist. Gott lässt manchmal ein bisschen zappeln. Dann musst du suchen und versuchen und nochmals irgendwie was unternehmen. Wie, was so, weshalb, warum. Und dann kommt der nächste Schritt. Klopft an. Frag die, frag den, frag jene. Frag, geh auf dieses Amt, geh dorthin. Und irgendwo wirst du schon einen Weg finden. Gott gibt Kraft, erst wenn wir was tun. Deshalb, wozu soll er uns was geben? Damit der Starke noch stärker wird. Damit der Gläubige noch gläubiger wird. Damit der Heilige noch heiliger wird. Deshalb, wozu? Deshalb, wozu? Nur wenn wir laufen und merken, jetzt geht's nicht mehr, dann kommt Gottes Kraft plötzlich in Aktion. Plötzlich schaltet sich eine andere Maschine, ein anderes Gerät ein. Plötzlich kommt eine andere Kraft. Und du merkst, also ich als Schüler, da war ich noch in der Schule, wir haben so Langstreckenlauf gemacht und erst kurz vorm Ziel, ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Und erst kurz vorm Ziel, du musst schaffen. Und erst als du merkst, du musst es schaffen, plötzlich kriegst du Kraft. Du musst. Und solange du merkst, ich muss nicht schaffen, ach, das kommt, ob ich da bin oder nicht da bin. Aber wenn du merkst, ich muss hier sein. Ich muss noch, oh Gott, hilf mir. Damals habe ich nicht an Gott geglaubt, ich habe an mir selber geglaubt. Ich muss noch schaffen. Und plötzlich kam Kraft in mir. Weißt du, woher auch immer. Selbst wenn du nicht an Gott glaubst, aber wenn du an dem, was in dir ist, was Gott in deinem Leben hineingelegt hat, an das Unsichtbare glaubst, Gott gibt dir Kraft. Das ist der Herr. Wir sollen auch so, also, und da sagen, Gott, ich kann's nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Wir Christen haben so ein Vorrecht, wir können Vater, Sohn und Heiligen Geist anrufen, ich schaff's. Gott gibt den Schwachen Kraft genug und den Unvermögen Stärke, ausreichend. Weißt du, die sich bewegen, die kriegen Kraft, die werden mächtig. Und die das Wollen haben, denen gibt er auch das Vollbringen. Und das Wollen hast du von Gott. Du spürst das Gute, das Richtige, das Wahre. Das schenkt dir das Vermögen. Aber wenn du das Wollen nicht hast, wirst du auch das Vollbringen nicht haben. Weißt du, wenn du zu etwas nicht willst, werden keine 10 Pferde dich wohin bringen. Keine 10 Pferde. Weißt du, Gottes Kraft ist mächtig im Wirken und so weiter. Und Gott wirkt. Und Gott schickt Anfechtung in dir. Und sagst, oh Gott, das ist so groß, so stark. Ich kann's nicht. In meiner Kraft kann ich, dann kommt seine Kraft in Aktion. Aber wenn du sagst, naja, was, das kommt gar nicht drauf an. Gottes Kraft offenbart sich immer, erst wenn wir etwas tun. Wir, ich, du und ich. Das, und wenn wir das tun, was Gott uns befohlen hat, was deinem Wort entspricht und was mit Gottes Voraussetzungen übereinstimmt, füllt die Krüge mit Wasser. Das Wunder in Kana. Macht ihr was? Verrücktes Zeug. Und meistens musst du verrückte Sachen machen, was über dein Vermögen geht und sagt, das leuchtet mir gar nicht ein, warum soll ich das tun? Aber sie taten, sie füllten die Krüge mit Wasser. Und dann, was jetzt? Was ist der nächste Schritt? Und Gott muss uns Schritt für Schritt zeigen, was wir zu tun haben. Bittet, sucht, klopft an. Und was ist der nächste Schritt? Na, bringst es dem Speisemeister. Aber Gott, da lacht mich aus. Und du siehst, wie Gott Zeichen und Wunder wirkt, durch Blamage. Kraft kommt durch Blamage. Du musst dich blamieren. Komm ich um, so komm ich um. Die Esther. Verstehst du, du musst Risikos eingehen. Und solange du kein Risikos eingehen, wirst du auch die Kraft nicht erleben, die Kraft Gottes. Also, ich werde mich nicht blamieren. Gehst du nachher und gibst dem Speisemeister das Wasser zu kosten. Also, da lach dich aus. Weißt du, wenn du bereit bist, ausgelacht zu werden, kann Gottes Kraft erst in dir wirken. Wir sind oft viel zu stolz für Gottes Kraft. Und Gott schenkt dem Demütigen Gnade in aller Liebe. Und warum viele die Kraft Gottes nicht erleben, ist, die sind oft viel zu stolz, zu arrogant. Also, das kann ich bezahlen, das kann ich machen. Gottes Kraft wirkt erst, wenn wir das tun, was richtig und wahr ist und normal ist. Gottes Kraft wirkt erst, wenn wir das Natürliche, das Menschliche, das Logische getan haben. Nicht der Heilige Geist hat mir gesagt. Weißt du, fang nicht so super geistlich an. Fang zuerst mal im Fleisch an und hör im Geist auf. Viele fangen im Geist an und hören im Fleisch nachher auf. Fang vielleicht ganz natürlich und ganz normal an. Also, ich werde hingehen und ich werde das so und so in Ordnung bringen oder ich werde das so und so sagen. Fang ganz menschlich an. Mach dir zuerst mal ein menschliches Bild. Ich werde hingehen und werde das und das so und so sagen. Und dann merkst du, Mensch, das kannst du gar nicht, du bist zu feige. Und dann in deiner Feigheit sag, oh Herr, hilf mir. Und dann, wenn du nachher dort stehst und dann deinen Mund aufmachst, da kommt ganz was anderes raus, als was du dir ausgedacht hast und ausgemalt hast. Also mir ging's und geht's immer so. Plötzlich sage ich Dinge, an die habe ich gar nicht gedacht, dass ich die sagen wollte. Da nutzen Sachen raus. Aber weißt du, das ist, was dann nachher die Kraft Gottes wirkt. Aber du musst zuerst mal mit deinem Verstand anfangen. Die meisten Leute gebrauchen ihr Verstand nicht, ihre Fähigkeiten, nicht ihr Talent. Gebrauche das, was du hast. Und deshalb sagt Gott immer wieder in der Bibel, lies mal, die Bibel ist so voll von diesen Dingen. Was hast du in der Hand? Leeres Gefäß, ein Stab. Gebrauche deinen Stab, Moses, schmeiß es hin. Und du siehst, gebrauche, was du hast, nicht, was du nicht hast. Du musst nicht zur Bank gehen und Kredit aufnehmen, aber was du hast, das gebrauche, das setz ein. Du hast eine Zunge, manche haben ein bisschen längere Zunge. Ja, du hast Lachen in Indien. Ich habe in Indien einen Götzentempel, also da war ein Mann besessen, wir legen die Hände auf und der hat so eine lange Zunge. Der hat einen Zungengott, da war der geweiht, bis der Dämon ausgefahren. So eine lange Zunge. Und das haben viele Christen auch, die haben noch viel längere Zunge. Die sind nicht beschnitten. Weißt du, und du kannst reden. Du kannst über alles Mögliche reden. Warum redest du nicht über die Liebe Gottes, über die Güte Gottes, über seine Barmherzigkeit? Fang an, ganz nett zu reden. Und du wirst merken, zuerst merkst du, oh Gott. Weißt du, Moses war beredet. Und Gott konnte Moses erst gebrauchen, als er merkte, du, ich habe eine ganz schwere Zunge. Vielleicht hast du auch eine schwere Zunge. Moses, er hat Rhetorik studiert. Er wusste, wie man redet. Er wusste, wie man laut vor den Leuten steht als Prinz von Ägypten. Er konnte Massen beeinflussen. Er konnte das, er hat dafür studiert. Das war ein Teil seiner Ausbildung. Er war in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Aber als der liebe Gott ihm begegnet, merkte er plötzlich, oh Herr, ich habe eine schwere Zunge, ich stottere. Und das war okay so, das ist in Ordnung so. Weißt du, und dann ist es, wie Gott einen Menschen gebraucht. Dann gibt er Kraft. Zuerst hat er jemand umgebracht in seiner Idee und seiner Fantasie, was er alles so kann. Und jetzt, Herr, ich habe eine schwere Zunge und jetzt redet er nur das, was Gott ihm sagt zu sagen. Wozu soll Gott dir seine Kraft geben? Dass du jemand umbringst? Dass du jemand in die Hölle verdonnerst? Gott gibt uns Autorität zu lösen und zu binden. Und wozu soll er dir diese Kraft geben? Dass du nachher sagst, also du kommst in die Hölle und du kommst in den Himmel. Nein. Was glaubst du, wenn Luther, und Gott sei Dank, Gott hat Luther nicht die Macht gegeben, zu binden und zu lösen, da wäre der Melanchthon und da wäre der Zwingli und da wäre der Calvin, alle noch in der Hölle mit ihm. Aber die konnten es dann nicht. Gott hat uns nur die Schlüssel des Himmelreichs gegeben. Wir können das Himmelreich aufschließen und so weiter. Und die anderen hat er sich selber vorbehalten. Und Gott weiß, wem er was gibt. Und einem bescheidenen Menschen, einem demütigen Menschen gibt er das, weil er weiß dann ganz genau, der wird meine Kraft nicht mit Füßen treten, meine Kraft nicht gebrauchen und mich nicht verspotten. Gott liebt uns und er zeigt uns seine Liebe, aber wir sollten jetzt diese Liebe, die er uns zeigt, weitergeben, damit noch mehr Liebe bei uns ist. Dann wirst du so ganz wie ein Kätzchen oder wie, ja, so lieb und nett sein und so weiter. Man wird dich wirklich lieben und drücken, weil du die Liebe ausstrahlst. Aber manche sind lauter Igel oder Kakteen. Dornig und stachelig. Und wenn jemand zu ihnen kommt, dann ziehen sie sich zusammen wie ein Igel. Da kullern sie, verstehst du, aber die kannst du nicht packen. Und Gott will, dass wir das ganze Igelwesen ablegen. Warum denn? Wozu? Ja, damit der Herr Freude an uns hat. Gott hat uns erwählt. Damit wir anderen Menschen sagen, wie sie ins Reich Gottes kommen können. Damit wir anderen Menschen dienen. Gott hat uns bewusst seine Kraft offenbart und er offenbart uns die Kraft immer in einem bestimmten Maß, wie wir es verarbeiten können. Gott offenbart es immer stückweise. Jede Erkenntnis ist Stückwerk und geht schrittweise. Gott offenbart uns seine Kraft durch selbst wenn es noch so klein ist, du solltest darauf achten, was tut der Herr hier in dieser Sache. Was tut er? Und in den Kleinigkeiten erlebst du Gott, nicht in großen Sachen. Gott ist im Detail Spezialist. Wie das alles so ineinander greift, wie das ineinander funktioniert. Gottes Kraft wirkt in der menschlichen Schwachheit. Hier demonstriert er seine Kraft. Meistens das, was nichts ist, das ist Gott. Und wozu soll er dir seine Kraft geben? Du siehst nur das Große, nur die Sterne, nur die Sonne, nur die Galaxien. Aber du siehst nicht den Atomkern, das Kleine. Und gerade das Kleine zu beherrschen, das ist die große Kunst. Da brauchst du Vergrößerungsglas, Mikroskope oder was sonst noch. Es ist erstaunlich, dass Gott gerade schwache Menschen gebraucht, dass gerade durch schwache Menschen der Triumph Jesu groß geworden ist. Gerade durch schwache Menschen, weißt du, das treten schon schwache Menschen, Kinder und Narren sagen plötzlich die Wahrheit. Die sagen, das und das ist, was Erwachsene sich nicht trauen, das trauen sich Kinder, weil bei in den Kindern und Narren die Kraft Gottes wirksam ist. Verrückt, aber so ist es. Weißt du, Gott will nicht die Starken, sondern er will die Schwachen und die Kleinen. Deshalb verachte das Geringe nicht. Die Bibel sagt, was ihr dem Geringsten einem getan habt, die Kleinen sind wichtiger als die Großen. Der Papst ist nicht wichtig. Aber irgendwo, ein Bruder, eine Schwester, irgendwo in der letzten Reihe oder irgendwo um die Ecke, die sind wichtiger, weil Gott sich durch sie und in ihnen sich offenbart. In den Witwen und Waisen. Ich habe eines festgestellt, Gott gebraucht immer durchgefallene Menschen, die irgendwo durchgefallen sind. Weißt du, Menschen, die versagt haben, aber die gebraucht er dann hier zum Ruhm, zu seinem Ruhm und zu seiner Herrlichkeit. Alle großen Heiligen, die sind irgendwo durchgefallene gewesen. Die sind irgendwie durch die Sieb, durch die Masche der Gesellschaft durchgefallen. Die haben alles verachtet, alles liegen gelassen, weil es nichts ihnen gebracht hat und so weiter. Gerade die Randsiedler hat Gott gesucht und gefunden und die gebraucht er. Deshalb verachte nicht die Randsiedler. Vielleicht wird es eines Tages ein Superstar für Jesus Christus werden. Das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt, weil der schätzt es, der weiß es, bei mir ist sowieso alles verloren, mein Leben hat keinen Sinn. Und jetzt gibt Gott mir, meinem Leben, Sinn und Kraft. Manchmal muss man so tief absteigen. Die Kraft Gottes ist unsere Ausrüstung zum Dienst. Also, wozu? Zum Dienst. Bist du bereit zu dienen? Ist für das Zeugnis, dass wir etwas offenbaren. Gott gibt uns seine Kraft. Gott zeigt uns ein Bild, ein Traum oder ein Gesicht, eine Vision. Er offenbart uns, damit wir begreifen, um was es hier geht. Aber guck mal, wenn du deinen Traum, deine Offenbarung, dein Gesicht nicht gebrauchst, deine Vision, wozu soll er dir noch ein paar Visionen geben? Damit du noch besser träumen kannst, dann geh lieber ins Kino. Gott gibt uns Träume, Visionen und Gesichter, damit wir aus unserem Leben was machen, damit wir lernen, damit wir auf seine Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Gott will uns manchmal was sagen und der kann uns gar nicht sagen, weil wir zu beschäftigt sind. Weißt du, Gott gibt uns Anweisungen, wenn wir anfangen, in kleinen Dingen weiterzugehen. Schritt für Schritt. Wenn wir erst einen Schritt getan haben, dann zeigt uns den nächsten Schritt. Meine Kinder, da fahren wir mal nachts da in der Schweizer Berge und er sagt, Papa, warum kann das Licht nicht um die Kurve leuchten? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Das Licht, Scheinwerferlicht leuchtet nicht um die Kurve. Erst wenn du in der Kurve bist, leuchtet es wieder um die Kurve rum. Erst wenn wir gegangen sind, erst wenn wir getan haben unseren Auftrag, erst dann leuchtet das Licht um die Kurve. Erst dann sehen wir wieder weiter. Wir sehen immer nur schrittweise. Erst wenn wir gehen, wir sehen die Kraft Gottes bis hierher und nicht mehr weiter. Und erst wenn wir nachher in diese Richtung gegangen sind und weitergehen, dann werden wir weitergeführt und geleitet. Die Kraft Gottes wirkt in dem Maß, wie wir uns einsetzen und gehen. Gottes Kraft ist also da, dass wir sie gebrauchen. Er gibt uns Freiheit, damit wir die Freiheit gebrauchen und nicht missbrauchen. Die meisten Leute missbrauchen die Freiheit, die Gott ihnen gibt. Die flippen aus, spielen verrückt, rollen sich auf den Boden, machen Purzelbäume, benehmen sich unmöglich manchmal. Weißt du, Gott hat uns die Kraft gegeben, um zu arbeiten, Dämonen auszutreiben, um Kranke zu heilen. Und wenn wir was Giftiges trinken, dass es uns nicht schadet. Und ich muss jeden Tag was Giftiges trinken. Ich meine nicht, dass die Nahrungsmittel vergiftet sind. Du hörst was Negatives, du siehst was Negatives, du erlebst was Negatives. Das ist alles Gift für mich, für meinen gesunden Geist. Da wirst du kritisiert, da nörgelt jemand wieder oder was weiß ich alles. Und Gott gibt mir die Kraft des Glaubens, das trinke ich, schlucke ich und geht wieder raus. Menschen bekommen die Kraft Gottes, um Gottes Werke zu tun. Gott befreit uns, damit wir anderen die Freiheit bringen und sagen, guck mal, gib dich nicht auf, mach weiter so. Das ging bei mir auch nicht von heute auf morgen. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal, wenn du ein bisschen älter bist und mit Jesus schon einiges erlebt hast und so weiter, denkst, ja Mensch, die hätten doch kapieren müssen. Mensch, das ist jetzt so einfach. Aber dann fragt der Heilige Geist mich und wie sieht's bei dir aus? Wie ist es bei dir das gewesen? Meistens alte Leute wissen nicht, dass sie auch mal Kinder waren und Krach gemacht haben und den Leuten auf die Nerven gegangen sind. Das haben sie alles vergessen schon. Wir vergessen unsere Kindheitserfahrungen im Glauben. Gott gibt ihnen Kraft, die bereit sind, diese Kraft zu gebrauchen, einzusetzen, dahin zu gehen, was zu tun. Weißt du, Gott gibt dir so geistliche Schubs. Er schubst dich. Da kriegst du dann so eine Portion Kraft und sagst, oh Gott, was ist denn das gewesen? Das war so geistlicher Schub. Wie im negativen Schübe gibt, so gibt es auch im geistlichen Schübe. Plötzlich, da bist du, könntest Bäume ausreißen heute. Aber pass auf, wenn du in solcher Stimmung, in solcher Verfassung bist, um die Ecke ist was. Da lauert schon der Wolf, der Löwe, der Bär auf dich. Aber du kriegst so einen geistlichen Schubs, damit du weißt, oh, heute, Goliath, komm mal her, ich nehme dir auf. Aber der ist noch gar nichts zu sehen. Aber plötzlich kommt er. Wer ist das? Und dann bist du erstaunt. Und dann sagst du, ja, jetzt bin ich so weit. Jetzt habe ich A gesagt, jetzt sage ich auch B. Guck mal, der David, zuerst probiert er. Du siehst, der geht nicht von heute auf morgen mit der Kraft Gottes. Der lernt mit der Kraft Gottes umzugehen. Der wird normal und natürlich. Der sagt in Sauls Rüstung, nee, zuerst die Brüder sagen, das kannst du nicht. Schon die erste kalte Dusche. Wenn du die Kraft Gottes bekommst, kriegst du erst eine ganze Portion kalte Duschen. Deine Brüder sagen, das kannst du nicht, du Jüngling. Du bist noch grün hinter die Ohren, hast keine Ahnung vom Leben. Dann kommen die reiferen Christen, und es ist manchmal schlimm, wie schlimm die reiferen Christen manchmal sind. Die versuchen, die Jungbekehrten, die noch Feuer und erste Liebe haben, voller Dynamik sind, die versuchen, sie wieder auf den Teppich zu bringen. Das ist die fromme Feuerwehr. Das kannst du nicht. Doch, in meinem Herzen brennt das Feuer. Und du siehst, du hast die Kraft Gottes, aber du musst lernen, jetzt mit der Kraft Gottes umzugehen. Jetzt nur nichts falsch machen. Wozu gibt Gott dir die Kraft? Wozu hat Gott dem David die Kraft gegeben? Damit er zum Goliath geht und den Goliath erledigt. Aber nicht so, wie der Saul gedacht hat, in meiner Rüstung. Selbst wenn die vergoldet ist und ein paar Goldperlen und Diamanten hat. In dieser Rüstung kannst du nicht gehen. Und dann legt er die Rüstung ab, zieht sich seine Badehose an und seine Steinschleuder und dann geht er im Namen des Herrn. Du siehst, wenn man die Kraft Gottes gebraucht, wenn du die Kraft Gottes gebrauchen solltest oder wolltest und möchtest, dann musst du so natürlich wie nur möglich sein. Nicht übertrieben und nicht untertrieben. So natürlich wie nur möglich. Und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ob der glaubt oder nicht glaubt, ist mir vollkommen egal. Der Goliath kann machen, was er will. Es wird sein Leben kosten. Ich komme im Namen des Herrn. David kannte nur den Namen des Herrn. Ihm ging es um den Namen des Herrn. Wer ist dieser Unbeschnittene? Ihm ging es um die Ehre Gottes. Nicht um den David. Der David, der hat erzählt, ich werde dich nehmen und den Vögeln zum Fraß vorwerfen. Weißt du, die können spotten, so viel sie wollen. Der hat nicht gespottet, der hat nicht gelästert. Der hat einfach den Namen des Herrn groß gemacht. Gott gibt uns die Kraft. Und wozu soll er uns die Kraft geben? Damit wir den Namen Gottes groß machen. Aber David ist schon in der Wüste gereift. Da hat er gesungen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Der hat schon dort den Herrn lieb gehabt. Gott gibt uns die Kraft, damit wir in der Kraft Gottes wachsen. Und David wurde stark, so heißt es in der Bibel, durch die Kämpfe. Und du wirst stark, deine Kräfte steigen, deine geistliche Kräfte steigen, je mehr Kämpfe du hast. Ja, aber Herr, ich habe keine Kämpfe gern, ich mag keine Kämpfe. Oh, ich bete, lieber Gott, verschone mich. Und dann machst du ein Gebetsanliegen in der Gemeinde und dann sagt Pastor, bete, ich muss morgen operiert werden. Oder ich muss morgens das und das passieren, bete für mich, dass das nicht passiert. Weißt du, und Gott hat es genau geplant, Bruder, Schwester. Er hat genau das geplant, das, was du nicht willst. Und wo die anderen beten sollen. Hör doch auf zu beten so viel. Tu lieber das, was Gott dir vor die Füße legt. Und tu dir, was die Bibel sagt, was dir vor die Hand kommt. Das tu. Ja, aber ich mag nicht. Weißt du, wir sind so Slalombeter. Wir beten uns an den Problemen vorbei und dann wundern wir uns, wenn unser Leben nicht gesegnet ist. Unser Leben wird gesegnet, erst indem wir uns mit den Problemen konfrontieren und sagen, ich gehe und ich lasse mich nicht unterkriegen. Und fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Gott will uns also mehr als nur erretten. Er will uns auch gebrauchen. Er will uns auch einsetzen. Und deshalb gibt er uns die Kraft. Wozu? Damit er uns einsetzen kann. Und wo und wie er uns gebraucht, das ist sein Problem. Kann ich nicht aussuchen. Weißt du, Das Schlimme dabei ist, Gott versucht uns so weit, so nah wie möglich an die Front zu bringen. Das ist wie Gottes Methode, so nah wie möglich an die Front oder so weit wie möglich in die Ernte. Und Ernte ist kein Spaziergang. Ernte ist nur Schönes. Aber wenn du schon mal in der Ernte gearbeitet hast, dann musst du Heu da hochschmeißen oder dann dreschen oder dann, was auch immer ist, Kartoffel klauben. Weißt du, er will dich als sein Bote gebrauchen. Und die Boten Gottes, die leben sehr gefährlich. Die müssen durch Scharfschützen vorbei. Die leben gefährlich. Die müssen sich vorbeimogeln und sie sagen, weißt du, der Herr schickt uns wie Schafe oder die Wölfe. Seid klug und ohne falsch. Also so ist, wie Gott uns dann schickt. Dann musst du deinen Kopf einschalten, dass du keinen Fehler machst, dass du klug bist und dein Herz einschalten, dass du nichts falsch machst. Und dazu gibt uns Kraft, klug zu sein und nichts falsch zu machen. Gott gebraucht keine Konsumenten. Davon gibt's genug in dieser Welt. Gott braucht Arbeiter in der Ernte. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Hörst du das Gebet? Ich soll Gott bitten, dass er Arbeiter sende in seine Ernte, seine Arbeiter, die was taugen, die was machen. Ihr sollt Kraft empfangen und ihr sollt meine Zeugen sein, sagt der Herr. Wir bekommen die Kraft Gottes, damit wir für Gott eine Tür zum Beispiel aufstoßen, irgendwo reinkommen, wo kein anderer mehr reinkommt, außer wir. Niemand anders hat Zugang zu diesen Leuten, aber ich habe Zugang. Und Gott gebraucht mich, dass ich da zu diesen Leuten Eingang finde. Oder ein andermal, dass ich dort die Verlorenen aussuche, weil und so weiter. Und Verlorene aufzusuchen, weißt du, was das bedeutet? Du musst dich bücken, den Mann, der in seinem Blut liegt, den musst du aufheben, du musst auf deinen Esel den packen, du musst ihn in eine Herberge bringen, auf deine Kosten womöglich noch. Weißt du, um Gottes Werk zu tun, da muss man sich demütigen. Um zu dienen, muss man sich demütigen. Da muss man runtergehen. Und deshalb, Gott gibt seine Kraft, damit du ihm besser dienen kannst, besser runterkommst. Besser runterkommst. Wir bekommen Gottes Kraft, aber es hat seinen Preis. Die Jünger Jesu haben seine Kraft bekommen. Und weißt du, plötzlich sollen sie zu den Heiden gehen. Und alle sind in irgendeine Richtung gegangen von den Aposteln. Oder sie müssen dann mit den Juden kämpfen und sich mit den ganzen religiösen Fracks sich auseinandersetzen und ständig kämpfen. Guck mal, der Paulus, ständig hat er Juden im Nacken, die ihn verfolgen und hinter ihm her sind. Und dann gehst du hinaus und rufst die Sünder. Und dann, Sünder zu rufen, ist nicht leicht. Wenn du Sünder rufst, weißt du, was dann passiert? Genau das Gleiche, was der Paulus in Athen erlebt hat. Ach, was will der Lotterbube da? Weißt du, du wirst verspottet. Um Sünder zu rufen, musst du dickes Fell haben. Du bekommst Kraft von Gott. Wozu? Um Sünder zu rufen, dass du sagst, oh, runter, wie das Wasser bei der Gans. Weißt du, das perlt nachher nur noch und schüttelt sich wieder und dann bist du wieder sauber. Weißt du, die Jünger haben Kraft bekommen, das Evangelium zu predigen. Gute Nachricht. In einer Welt voller schlechter Nachrichten. Wir haben die Jünger Jesu die Kraft Gottes gebraucht. Wir haben sie eingesetzt. Und ich sag dir, schau die Jünger Jesu, ich meine die Christen, die Gläubigen, all die Jahrhunderte hindurch. Sie haben Waisenhäuser gebaut. Gott gibt uns die Kraft, Waisenhäuser zu bauen, Gebetsstätten zu bauen, Witwen und Waisen zu besuchen und sich um sie zu kümmern. Sie haben um die Armen sich gekümmert. Guck mal, Paulus eigentlich predigt das Evangelium, das ist das Größte und Wichtigste, aber er sammelt in Mazedonien für die Armen in Jerusalem. Er kümmert sich um die Armen. Oder sie haben Gemeindezentren aufgebaut, sie haben Bibeln gedruckt und Bibel verbreitet. All die Christen, die haben was getan. Die haben an Gott geglaubt, aber die Bibel wäre nicht bis zu uns gekommen, wenn nicht Menschen mitgearbeitet hätten und getan hätten, was sie tun sollten. Sie haben den Menschen das Lesen und Schreiben beigebracht. Ja, aber das ist kein geistlicher Dienst. Die können, weißt du, wenn du nicht lesen und schreiben kannst, kannst du auch die Bibel nicht lesen. Aber zuerst einmal, sie haben die Basis geschaffen, dass sie lesen und schreiben können, das Alphabet so vielleicht zuerst mal kreiert. Sie haben dann die Bibel übersetzt, die Bibel geschmuggelt. Und dann mit der Botschaft des Evangeliums haben sie ganze Kontinente überzogen. Sie sind hingegangen zu den Eskimos, wo sie sind irgendwo nach Afrika gegangen und Asien gegangen, ferne Inseln gegangen. Und vielleicht haben sie umsonst, vielleicht sah es so aus, sie haben umsonst gearbeitet. Und Gott gibt uns Kraft, damit wir umsonst Gott dienen können, auch keinen Erfolg haben. Auch wenn keiner zuhört, trotzdem. Das ist, wozu Gott dir Kraft gibt. Auch mit Misserfolg zurechtzukommen. Und sie haben von Gott etwas Übernatürliches bekommen und sagen, wir müssen, ich kann nicht lassen zu reden von dem, was ich gesehen, gehört und betastet habe. So haben die Apostel geredet, so haben die Jünger geredet, so haben die Christen geredet. Weißt du, und dann sind sie hingegangen, haben die Drogensüchtige aufgesammelt. Denk an David Wilkerson und seine Mission und andere. Andere sammeln Straßenkinder, andere sind zu den Gefangenen gegangen. Ich denke nur an Mathilde Wrede, die ging in die Gefängnisse, fast alle Gefängnisse in Finnland besucht, und da gab es andere, die haben sich sogar als Gefangene, sich ins Gefängnis, als Gefangene sich eingeschrieben, also ich möchte ein Gefangener sein, damit ich die Gefangenen erreichen kann. Man kann die Gefangenen nicht von draußen erreichen, da muss man ein Insider sein. Hudson Taylor, als er nach China ging, hat er sich einen Zopf wachsen lassen, hinten, damit er den Chinesen ein Chinese ist. Weißt du, und seine Missionsgesellschaft hat ihn in London ausgeschlossen als Missionar. Er wird ein Chinese jetzt. Anstatt dass man, weißt du, viele Missionsgesellschaften wollten nur Kultur raustragen, nicht nur das Evangelium. Und das Evangelium ist mehr als Kultur. Hat mit Kultur nichts zu sagen. Guck mal, kannst du vorstellen, im tiefsten Äquator gegen den Anzug, Krawatte und Zweireiher, da schmilzt du. Verstehst du? Und deshalb, der Kultur muss man denen bringen. Nein, Gott, wir sind nicht berufen, Kultur zu bringen, wir sind berufen, das Evangelium zu bringen. Den Griechen ist Paulus geworden, ein Grieche, den Römer, ein Römer, den Juden, ein Jude. Wir haben einen Auftrag, uns anzupassen. Und viele Leute, viele dieser Missionare sind verlacht worden oder ausgeschlossen worden. Und als sie gelernt haben, hat es einen Fehler auch, dann musste lernen, ich vertraue Gott allein jetzt. Mir ist egal, ob mich meine Missionsgesellschaft unterstützt oder nicht. Ich diene Gott und jetzt, mein Zopf wird immer länger. Toll. Weißt du, den Deutschen ein Deutscher, den Amerikaner ein Amerikaner. Sie haben eine übernatürliche Kraft bekommen, Gottes Werk zu tun. Sie sind zu den Alkoholikern gegangen. Sie sind zu den Zerbrochenen gegangen. Ich denke nur an William Booth, den Begründer der Heilsarmee. Weißt du, da predigte in den Slums und so weiter. Seine Leute werden rausgeschmissen und die kommen durch eine Tür wieder rein und die dienen wieder und peppeln jemand auf. Als ich in Kalkutta war, bei Mutter Teresa, ihr Haus, weißt du, 3 Wochen lang sind die Kranke, werden hochgepeppelt, lassen sie wieder weg und übermorgen können sie wieder aufsammeln auf der Gasse. Sie geben nicht auf. Das ist die Kraft des Evangeliums. Man gibt die Leute nicht auf. Wir können über Katholiken schimpfen, so viel wir wollen. Weißt du, wir sollen mal der Mutter Teresa nachmachen, was sie gemacht hat. Weißt du, sie hat getan, was sie konnte, diese Frau. Und als ich dann in Indien war, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. In Häusern von Pfingstpastoren, da hängt Jesusbild und Mutter Teresa. Dann sagt sie, das ist eine von uns. Und sie war nicht zu schade zu dienen den Menschen. Und als ich dann gesehen habe, wie die den Leuten dient, als die dabei waren mit mir dort in Indien, da lief den Leuten Speichel aus dem Mund und die haben es abgewaschen und die Leute von der Straße aufgelesen, auf den Karren in die Station gebracht. Weißt du, dazu kriegt man die Kraft des Heiligen Geistes, dass wenn du diese Kraft nicht hast, hier aus Rudow trafen wir dann dort in diesem Heim einen evangelischen Pfarrer, der hier seinen Dienst quittiert hat aus Berlin. Und er sagte hier, als Pfarrer haben wir nur Nägel gezählt und was der Kirchengemeinderat, die haben sich ständig gestritten und sich in die Haare gehabt. Hier kann ich den Menschen dienen. Hier kann ich den Menschen dienen. Und hier finde ich erfülltes Leben. Weißt du, du bekommst die Kraft Gottes, damit du ein erfülltes Leben bekommst. Und hier, was machst du hier? Streitest dich mit dem, ist Jesus auferstanden, ist Jesus nicht auferstanden, war er Gottessohn, war er kein Gottessohn? Der bekam die Kraft, um sich um Kranke zu kümmern, um Gestrandete zu kümmern. Sie haben sich um alle möglichen Leute sich gekümmert, die Christen. Weißt du, und deshalb kriegt man die Kraft, damit man sich um die Leute kümmert. Damit man die Leute nicht abschreibt. Abgeschrieben sind sie ganz schnell. Moslem, Türke, Chinese. Nein, Gott liebt alle Menschen, alle Rassen. Und sie bekamen Kraft, für Jesus zu leiden. Das ist nämlich, wozu du die Kraft brauchst. Bist du bereit, für Jesus zu leiden? Bist du bereit, für Jesus ins Gefängnis zu gehen? Bist du bereit, alles um Jesu Willen aufzugeben? Jetzt im Augenblick ist bei uns alles nur Friede und alles in Ordnung. Aber das war Jahrhunderte, Jahrtausende gar nicht so. Menschen, sobald sie an Jesus glaubten, die mussten ihr Vaterland verlassen, mussten fliehen, ob das die Hugenotten waren, die Salzburger waren, die Waldenser waren, wer das auch immer war. Die mussten das Land verlassen, weil sie an Gott glaubten. Sogar die Frommen haben sie vertrieben. Du bekommst Kraft, um die Gedanken, die Gott in dein Herz gepflanzt hat, zur Tat werden zu lassen. Dazu brauchst du die Kraft. Fantasie zu haben, das brauchst du keine große Kraft. Mein Kopf ist rund, kann in jede Richtung denken. Aber um das umzusetzen, da braucht es Kraft. Meine Gefühle in Taten umzusetzen, meine Träume und Handlungen in Handlungen umzusetzen und so weiter. Gottes Ideen zu verwirklichen, so ein Gemeindezentrum, wo Treffpunkt für Gläubige, das Evangelium predigen. Als wir hier nach Berlin kamen, hat Gott uns einen Auftrag gegeben, habe gesagt, es gibt genug Kirchen und Gemeinden in Berlin, da muss ich nicht noch eine neue Gemeinde gründen. Aber dann hat Gott gesagt, neue Schläuche für neuen Wein. Gott will was anderes machen. Gott will nicht das, was schon festgefahren ist, lass es festgefahren sein, aber baue was Neues. Schenk die Freiheit, zeig den Leuten, was die Freiheit des Evangeliums ist. Nicht die Menschen an eine Gemeinde binden, sondern an Gott binden. Und das ist so wichtig. Neuen Wein in neue Schläuche. Und Gott hat uns in den 20 oder über 20 Jahren immer Kraft gegeben, immer Möglichkeiten gegeben, immer Mittel gegeben. Wir haben mit nichts angefangen und wir sind immer noch dabei, für Gott zu arbeiten und für Gott zu leben. Mit nichts. Weißt du, weil Gott in der Sache drin ist. Und Gott gibt uns Kraft. So wie deine Tage, so auch deine Kraft. Sind deine Tage leicht, ist auch deine Kraft leicht. Sind deine Tage schwer, ist auch die Kraft Gottes stark und mächtig. So wie deine Tage. Gott achtet immer, wie ist dein Tag heute? Ein schwieriger Tag, kriegst viel Power. Ein leichter, angenommen ist es Sonntag, da brauchst du nicht viel Kraft. Da reicht auch Sparflamme. So wie deine Tage, so deine Kraft. Weißt du, Menschen, die also bereit sind, hinzugehen, hinzugeben, die bekommen Gottes Kraft. Und Gott weiß ganz genau, ob du das gebrauchst oder nicht. Weißt du, Gott gibt dir Kraft, um deine Ablehnung, wenn du dann kommst, um die Ablehnung zu verkraften. Du wirst nicht gleich, wenn du sagst, ich komme im Namen des Herrn, da hast du gleich ein Wider. Da überall gehen die Lichter aus. Und weißt du, dann musst du den untersten Weg gehen. Dazu kriegst du den Kraft, dass du den untersten Weg gehen kannst. Gebückt, dass du durchhalten kannst, dass du Widerstand und Widerspruch ertragen kannst, dass du die Lasten tragen kannst. Gott gibt übernatürliche Kraft denen, die auf ihn harren, ihm vertrauen. Weißt du, Gott, und die meisten Christen denken, und die sind falsch programmiert, alle miteinander, weißt du, die denken, das christliche Leben ist Schlaraffenleben. Oh Gott, Hähnchen kommt her. Da lesen sie da irgendwo, dass sie nur das einfangen mussten, Manna auflesen mussten. Weißt du, da denken sie an Schlaraffenleben, aber keiner der Apostel war ein Schlaraffe, kein einziger von ihnen. Das waren keine Schlaraffen. Und die meisten Leute, die ans Wohlstandsevangelium glauben, ich bin für Wohlstand, ich bin, dass Gott einen segnet, aber das ist kein Schlaraffenleben. Man bekommt Gottes Kraft, um Gottes Arbeit zu vollenden, um Gottes Sache zu treiben, um Reich Gottes zu bauen, mit wenig viel zu machen. 5 Brote und 2 Fische. Weißt du, verstehst? Gott zu dienen. Dazu bekommt man Kraft und die Salbung. Du brauchst, ja, dass dein Immunsystem stark ist. Guck mal, Jesus hat ein sehr starkes Immunsystem gehabt. Paulus, also, ich weiß nicht, weißt du, wenn Paulus nach unseren Christeneinstufung heute, der wäre schon beim ersten Angriff zusammengebrochen, aber der hat so Widerstandskraft gehabt, 3 Steinigungen, ein paar Schiffbrüche, wilden Tieren vorgeworfen, in der Arena gekämpft zu haben, der muss stark gewesen sein. Und dann die ganzen Kratzer, wo das alles verkraftet. Es ist nicht leicht, Gottes Werke zu vollenden, aber wenn du die Kraft von oben hast, das schaffst du, das geht. Um Gott wirklich zu dienen, brauchst du die Kraft von oben, den Beistand des Herrn, dann gibt es. Aber wenn du nichts tust, erwarte nichts von Gott. Weißt du, aber erst wenn du gehst, kommt der Heilige Geist und die, die Gott fürchten, um die lagern sich der Engel Gottes. Deshalb gibt es so viele Versager, weil die nur Schlaraffen leben wollen. Oh, segne Herr, stärke Herr, schütze Herr und so weiter. Aber Gott will, dass wir stark sind im Sturm, dass wir durchhalten. Und das zu braucht, gibt er uns Kraft, dass du in deinem Alltag aushältst. Du sagst also bei mir, was bei mir zu Hause los ist, die Hölle los. Aber Gott gibt den Unvermögenden genug Kraft. Wenn dir die Sache über den Kopf wächst, er gibt dir Kraft. Mit unserer Macht sind wir gar bald verloren, aber er, die auf den Herrn harren, kriege neue Kraft. Gott gibt seinen Dienern Kraft, damit sie weitermachen können, damit sie nicht resignieren, damit sie nicht frustriert sind, damit sie nicht aufgeben. Ihr sollt Kraft empfangen. Und Jesus betet für uns weiter. Ich lese davon Petrus in Lukas Kapitel 22, 32. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Verstehst du, wenn Jesus für dich betet, dass dein Glaube nicht aufhört, das ist sein Fürbitter, er ist der hohe Priester. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist, wenn man Kraft bekommt. Da hängt es am letzten Faden, muss überlegen, jetzt, jeden Augenblick könnte es reißen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jeder von uns brennt manchmal ab und aus, so Burnout, bin verbraucht. Aber weißt du, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du nicht zusammenklappst, dass du nicht überbelastet bist und überfordert bist, dass du dich nicht verausgabst, dass du dich nicht übernimmst. Ich habe für dich gebetet, Petrus. Ist es nicht toll, solch einen Heiland zu haben? Weißt du, du musst nicht mit deiner Kraft rechnen, sondern mit seiner Kraft, mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Fähigkeiten. Gott hat genug Energie. Gott hat genug Kraft und Stärke. Im Vater unser heißt es, dein ist die Kraft. Dein. Und du sollst viel mehr mit seiner Kraft rechnen. Aber wozu? Denn dein ist das Reich und dein ist die Herrlichkeit. Wir bekommen Gottes Kraft, um sein Reich zu bauen und seine Herrlichkeit auszubreiten. Macht euch die Erde untertan und füllt sie. Man bekommt Kraft nicht zu eigener Beschaulichkeit. Guck, wie schön ich bin. Verstehst? Nein. Wir denken für meine geistliche Beschaulichkeit, wie wunderbar ich bin, oder zu deiner Bewunderung oder zum Angeben. Nein, Gott gibt uns seine Kraft, damit wir von uns erst richtig wegsehen können. Damit wir noch viel mehr uns gar nicht mehr betrachten, uns gar nicht mehr wichtig nehmen, uns gar nicht mehr ernst nehmen und den ganzen Schmerzen, den ganzen Stress und den ganzen Druck nicht mehr spüren. Dazu gibt er Kraft, damit wir alles vergessen können, zurücklassen können, nur dass wir ihn sehen zu seiner Herrlichkeit und zu seiner Ehre. Du bekommst keine Kraft für ein ruhiges Leben, so Schlaraffenleben. Weißt du, so als stiller Heiliger, wie schön wäre das, so ein stiller Heiliger im Kloster oder so Säulenheilige, wie das gab es im Mittelalter oder im Altertum. Da sitzt er nur auf der Säule da oben, ganz, dass alle sehen, das ist ein Heiliger und dann lässt er seinen Beutel runter und zieht wieder sein Essen hoch. Man bekommt die Kraft des Heiligen Geistes, weißt du, damit man als Schaf unter die Wölfe rennen kann, damit man auf die Riesen zugehen kann, damit man mutig ist, damit man auf Schlangen und Skorpione tritt, damit man den Teufel Angst einjagt. Wo sind die Christen, die dem Teufel Angst einjagen? Und sagen, pass auf, mein Lieber, ich habe den Herrn. Gottes Kraft wird gegeben, damit du die Belastungen, die du hast, ertragen kannst. Und immer noch lachen kannst. Und immer noch dein Haupt erheben kannst. Und immer dich auf die Erlösung freuen kannst. Gott gibt Kraft, damit du gegen den Strom schwimmen kannst. Oh, weißt du, deshalb gibt er Kraft. Aber wenn du dich mit dem Strom treiben lässt, brauchst du keine Kraft. Wenn du nur Treibholz bist, bitte. Weißt du, Gott gibt dir Kraft, Nein zu sagen. Dazu brauchst du mehr Kraft als nur Ja. Zu sagen, nein, danke. Bin nicht geimpft. Ja, Nein zu sagen. Man bekommt Kraft, Psalm 107 und so weiter, zum Arbeiten und so weiter. Sich einzubringen, bekommt man Kraft. Aber, weißt du, du bekommst Kraft, an dir selbst zu arbeiten. Jetzt bin ich ein bisschen persönlicher. Weißt du, Gott gibt uns Kraft, dass wir an uns selbst arbeiten können. Die meisten wollen an andere arbeiten, andere bedoktern, andere kontrollieren. Aber der Heilige Geist will, dass du an dir selber mal arbeitest, dass du selbst den Splitter den Balken aus deinem Auge ziehst. Weißt du, anderen, du wirst vielleicht anderen dienen, aber du kannst anderen erst dienen, wenn du dir selbst gedient hast. Verstehst du, was ich dir sage? Sich selbst bedient hast. Sich selbst die Gnade Gottes begriffen hast. Und dann kannst du auch anderen sagen, was Gnade ist. Gnade ist, dass du gnädig bist. Die meisten sind gar nicht gnädig, die sind sehr hart. Die sind sehr hart. Weißt du, wenn dies zu sich selber so hart wäre, wie sie zu anderen sind, wäre wunderbar. Aber die sind zu anderen sehr hart und zu sich, oh, dann lassen sie Elefanten durchgehen. Erst wenn du mit dir selber fertig bist, bekommst du Aufträge. Und jetzt gehst du auf der Straße nach Gaza, die Einsame, oder dort ist ein einsamer Fahrer, der braucht das. Weißt du, dann bringt dir Gott dorthin und du sagst, auf so eine gesegnete Arbeit muss ich raus auf diese Straße nach Gaza, so ein Ausländer da irgendwo? Nein, ich will mit den Ausländern nichts zu tun haben. Und du siehst, wie Gott den Philippus bekehrt. Ein Rassist. Weißt du, viele sind Rassisten, auch als Christen. Und Gott bekehrt, dann geh auf die Straße nach Gaza. Und dann ist ein Ausländer, der fährt gerade nach Hause. Bei Anhalter stoppt er. Du bekommst Kraft, dann sich auf den Wagen hochzureißen und sagen, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Erst die Erweckten erfüllen den wahren Auftrag Gottes. Die wahren Gläubigen. Erst die, die voll Geistes sind, die können dann in der Kraft des Heiligen Geistes lieben. In der Kraft des Heiligen Geistes dienen. In der Kraft des Heiligen Geistes geben. Dann rechnen sie, ja, aber dann habe ich nichts mehr. Weißt du, dann schaust du nicht mehr auf dich. Du sagst, ja, ich werde schon irgendwie zurechtkommen, aber die brauchen es jetzt nötiger. Erst wenn der Heilige Geist an dir sein Werk vollbracht hat und die Kraft Gottes in deinem Leben kommt, dann kannst du erst vertrauen. Und dann bist du vertrauenswürdig auch. Und kannst auch andere kannst auch Gott vertrauen. Dann kannst du auch die Wahrheit sagen. Erst wenn du die Wahrheit verkraftest, dann hast du ein Recht, anderen die Wahrheit zu sagen. Und solange du selbst nicht die Wahrheit verkraftest, lass halt deinen Mund. Erst wenn du selbst die Wahrheit verkraften kannst, und zwar kann Prügel wegkommen. Verstehst du? Wenn du die Wahrheit schlucken kannst, dann bitte, dann kannst du auch anderen was sagen. Aber solange du es noch nicht so weit bist, du hast noch nicht die Fähigkeit, die Kraft, Zeuge Jesu Christi zu sein. Man braucht Kraft, um bei Jesus zu bleiben, treu zu sein und so weiter, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und jede Kraft braucht einen Kanal. Und zuerst so eine Leitung. Und deshalb auch der Heilige Geist, damit durch uns fließen kann, braucht eine Leitung, einen Kanal. Die Kraft zu dienen, die Kraft weiterzugeben. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Plötzlich lesen dir die Menschen die Geschichte Jesu in deinem Leben ab. Die sehen, das ist ein Kind Gottes. Das muss ein Kind Gottes sein. Ohne den Heiligen Geist schaffst du es nicht. Aber wenn der Heilige Geist kommt, ihr werdet die Kraft empfangen. Und wann haben die Kraft empfangen? Nachdem sie 10 Tage schön brav gesessen sind. Damit sie schön, weißt du, damit Gott zuerst mal an ihnen gearbeitet hat. Die saßen 10 Tage beieinander, beteten. Ja, hörst du was vom Herrn? Merkst du, ist Jesus da? Was weißt du von Gott noch? Vielleicht haben sie sich unterhalten. Erst als sie nichts mehr zu sagen hatten, dann erst fiel der Heilige Geist und fing an zu sprechen. Und derselbe Geist, der damals auf die Apostel kam, derselbe Geist will auf dich und mich kommen. So, sei offen für die Kraft Gottes und frag dich, wozu will ich mehr von Gott? Damit ich mehr angeben kann? Damit ich mehr so aufprotzen kann und kann sagen, guck mal, die sind noch gar nicht so weit. Und der, wo glaubt, dass sie noch gar nicht so weit sind, dann sind die vielleicht viel weiter als du selber. Die Leute sind nur ahnungslos. Die bilden sich ein. Die meisten leben von Einbildung. Weißt du, Gott gibt uns Kraft, damit wir wirklich an uns selber zuerst mal dienen und selbst begegnen mit der Gnade Gottes. Und dann die Kraft, die in Jesus war, die Kraft will nachher auch in dir sein. Und Jesus wurde zuerst mal versucht in der Wüste. Zuerst wurde Jesus durch die Prüfung durchgeführt. Und erst nachdem er die Prüfung bestanden hat, konnte er anderen auch sagen, und Leute, ihr müsst auch die Prüfung bestehen. Aber solange du selbst nicht die Prüfung bestanden hast, lass mit deinen ganzen Ermutigungen und Ermahnungen und was sonst auch noch ist, lass die Finger weg. Das taugt nichts. Das ist nur Blabla. Der Heilige Geist will die Kraft sein, die dich befähigt, dass du weiterkommst, dass dein Licht brennt, dass du begreifst, mir ist auch Kraft gegeben, das und jenes zu tun, aber erst, wenn du deine Prüfung bestanden hast. Deine Prüfung bestanden hast. Wir haben die Kraft, aber wir sollen diese Kraft auch richtig einsetzen. Wozu? Wozu? Weißt du, stell dir mal vor, Gott würde dir jetzt 1 Million geben, 1 Million Euro. So viele gewinnen im Lotto so schnell, da ist einer in den USA mit 380 Millionen Dollar im Lotto gewonnen. Stell dir mal sowas vor, da brauchst du für den Rest deines Lebens nicht mehr sorgen. Aber die meisten, die im Lotto gewonnen haben, und sehr viele, die nicht verstanden haben, wie geht man damit um, die sind nachher ärmer, wie sie vorher waren. Weil sie dann Geld ausgeben, sie denken, man kann es ausgeben. Und wenn Gott uns etwas vorausgibt, deshalb ist eine große Sache für mich persönlich zu begreifen und zu verstehen, Gott gibt uns nie im Voraus. Gott gibt uns immer in dem Moment, wo wir es brauchen. Würde Gott uns etwas im Voraus geben, weißt du, was dann kommt? Dann werden wir bestohlen, dann werden wir beneidet, dann werden die Leute, weißt du, so, du hast Geld, du kannst geben, verstehst du? Dann bist du Hotel und Pension und bist Bank und sonst was alles noch. Weißt du, dann klammern sie sich an dir. Aber wenn Gott dir in dem Moment gibt, wo du es brauchst, dann kannst du auch gleich einsetzen. Und deshalb erwarte nur Kraft in dem Moment, wo du brauchst, und setz sie sofort ein. So wie deine Tage, so ist auch deine Kraft. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns Kraft gibst und Stärke, dass die, die auf dich harren, sie fahren auf wie Adler, dass die, die laufen und dir vertrauen, die werden nicht müde, und du gibst uns nur Kraft, wenn wir laufen, wenn wir arbeiten, wenn wir dienen, wenn wir beten, wenn wir uns einsetzen, wenn wir das Reich Gottes an erster Stelle setzen, dann fällt uns alles andere zu. Vater, ich danke dir, dass du uns den Weg weist, ganz klar auch hier heute Nachmittag, Herr Jesus, du weist uns den Weg des Lebens, und wenn wir auf diesem Weg bleiben und demütig bleiben, dann schenkst du uns Gnade über Gnade. Ich preise dich, Herr Jesus. Halleluja. Amen.